Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Sicherlich habt ihr uns vermisst am vergangenen Sonntag, aber am heutigen Freitag, da nehmen wir wieder auf, auch wenn es kein Quick and Dirty gibt nach einem 96-Spiel. Darüber wollen wir reden. Wir sind in einer kleinen, kuscheligen Runde. Dennis und Chris lassen sich entschuldigen. An dieser Stelle herzliche Glückwünsche an Chris' Ehefrau, denn die hat heute Geburtstag. Lass dich ordentlich feiern. André und ich haben uns aber gedacht, wir machen das nicht zu zweit. Nein, das machen wir nicht, sondern wir haben uns Verstärkung, möchte ich sagen, geholt. Den Tim. Tim, herzlich willkommen mal wieder hier bei uns bei Vorwärts nach weit. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, auch einen wunderschönen guten Abend an euch beide. Ich hoffe, dass ich Verstärkung auch darstellen kann letzten Endes
für eure Podcast-Runde. Das Witzige ist, als wir über dich gesprochen haben, habe ich ja gesagt, ich brauche mal jemanden, neben dem ich gut aussehe. Und jetzt verkauft er dich ja als Verstärkung. Ist auch ein Skandal.
Okay, gut. Also gehen wir jetzt nicht auf Optik.
Oder wollen wir uns nicht einfach verbünden und gegen Tobi? Wie immer?
Du meinst so wie immer? Ja klar, ja. Warum nicht? Okay, hat einmal besonders viel Spaß gemacht.
Ja, damit, liebe HörerInnen, schön, dass ihr dabei wart bei Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Nein, wir wollen natürlich wirklich sprechen. Es ist ein bisschen was passiert. Es gibt ja auch einen Grund dafür, dass wir nicht zwei Spiele absolviert haben. Dass wir nicht gespielt haben gegen Holstein Kiel, dass wir nicht gespielt haben gegen die Würzburger Kickers. In anderer Reihenfolge zwar, aber wir haben nicht gespielt. Das lag daran, dass A, erstmal die Würzburger Kickers in Quarantäne gewesen sind und B, plötzlich auch Hannover 96, denn hoppla hopp, da gab es einen positiven Corona-Test bei einem Spieler unserer Mannschaft, wie der Sportbuzzer enthüllt hat, bei Genki Haraguchi. Wie wir aber heute wissen, einen falsch positiven Test, denn 96 hat gemeldet, sie sind wieder raus aus der Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat bestätigt, es gab einen falsch positiven PCR-Test bei Genki Haraguchi. Und wir sind wieder voll aktiv und können uns vorbereiten auf die kommenden Spiele, die ja auch terminiert sind. Wir spielen am 4. April zu Hause gegen den Hamburger SV. Dann spielen wir am 8. April, das ist ein Donnerstag, um 18.30 Uhr zu Hause gegen die Würzburger Kickers. Wir spielen am Sonntag, den 11. April, nochmal zu Hause. 7 Tage, 3 Heimspiele gegen den 1. FC Heidenheim. Und am Mittwoch, den 14. April, wieder 18.30 Uhr, spielen wir bei Holstein Kiel. Eine pickepacke volle Zeit nach Ostern. Und Tim, du hast solid darauf hingewiesen, wir haben ja dann auch Länderspielpause, ne? Also deswegen nehmen wir jetzt zwar im März auf, aber die nächsten Spiele sind halt erst im April. Aber jetzt mal ernsthaft, Corona-Test positiv, Genki Haraguchi. Was war so der erste Gedanke, der euch in den Sinn kam? André, ich musste an Erzgebirge Aue denken. Ich hatte das Gefühl, Erzgebirge Aue eliminiert so irgendwie alle Mannschaften gerade in der zweiten Liga, dank ihres 500. Zweitligaspiels und der tollen Bewirtung im VIP-Bereich. Und nacheinander durften dann so die Gegner vor uns in Quarantäne.
Mhm. Ja. Den Gedanken hatte ich nicht.
Hast du nicht?
Nee.
Tim, du? Hast du das mit Aue in Verbindung gebracht oder bin ich da ganz allein?
Ich sehe es aus zweierlei Gründen, so wie André. Einerseits, weil wir uns gegen dich verbrüdern und andererseits, weil es mir wirklich nicht in den Sinn gekommen ist. Also ehrlich gesagt habe ich mich auch damit gar nicht so befasst, weil es war irgendwie auch nur eine Frage der Zeit, bis das uns auch nochmal ereilen wird. Jetzt, wie man ja weiß, ist der Test von Genki Haraguchi ja falsch positiv, beziehungsweise, wie ich gehört habe, ich steige auch irgendwann nicht mehr durch. Also Das ist auch so mittendrin in Klausurenvorbereitung gewesen. Also da, falls ich jetzt hier Sachen sage, die nicht zu 100% zutreffen, würde ich das zu entschuldigen, aber ja, also ehrlich gesagt, es kommt halt vor.
Wie war denn jetzt die Verschwörungstheorie nochmal, Tobi? Kannst du
ja,
die nochmal?
Gerne.
Bill
gerne.
Gates hat in Aue was
gemacht? Welche Rolle spielt Jörg Dahlmann dabei mit?
Oh ja, über den können wir auch nochmal sprechen, Jörg Dahlmann, sehr schön. Ja, die Verschwörungstheorie, lieber André, da hole ich dich gerne ab, ja, und zwar sehr gerne. Erzgebirge Aue hatte ja einen positiven Spieler vor unserem Spiel. Ne? Da ist ja einer positiv getestet worden und trotzdem das Spiel schon auf der Kippe, hat dann aber stattgefunden und bereits der Gegner vor uns, ja, oder die Gegner vor uns, Hamburger SV, Würzburger Kickers, die ja dann auch positive Fälle hatten, Simon Terodde beim Hamburger SV, bei Würzburg kenne ich die Spieler einfach nicht, deswegen kann ich die Namen jetzt nicht parat haben. Und da war so mein Gedanke, okay, vielleicht trägt jetzt Aue so ein bisschen dazu bei, dass die zweite Liga noch enger zusammenrückt, was den Terminplan angeht. Aber wie ich sehe...
Also Aue ist für dich sozusagen der Tiermarkt in Wuhan, oder was?
Das ist zwar ein bisschen krass, aber hätte zum Tiermarkt in Wuhan werden können. Ja, also Aue ist quasi die Fledermaus, die das Virus hat auf den Menschen überspringen lassen.
Also du sagst jetzt öffentlich, dass das Gesundheitsamt in Aue nicht richtig hinguckt und deswegen aus Aue heraus alle Spieler der Bundesliga angesteckt werden.
Und wenn ich und das Herr richtig Müller verstanden habe, Gesundheitsamt dann in Aue, ist das,
der weint jetzt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du jetzt auch darauf abziehen, dass insbesondere in Ostdeutschland...
Oh Gott.
da sehr nachlässige Regularien herrschen. Ja. Also, weil ich meine, in Rostock ist ja jetzt auch wieder, sind ja Zuschauer
zugelassen. Ja, okay, stopp.
Meine Familie kommt gebürtig aus dem Vogtland. Ich finde das
also
auch
ein bisschen mein Opa kommt aus Schlesien.
Meine auch.
Ich hoffe, dass das für dich kein Problem ist.
Nee, meine auch. Jetzt muss ich natürlich versuchen, von diesem Gleis wieder runterzukommen. Habt ihr echt toll gemacht. Ich finde es schön, wie ihr...
Jörg.
Oha, ganz, ganz böse. Ich find's toll, wie ihr euch da...
Während wir bei Sky würdest du jetzt nach Hause gehen müssen.
So, jetzt möchte ich mich rechtfertigen.
Jetzt, wo wir bei Witzen sind über Ostdeutsche, pass auf, Folgendes. Legst eine Banane auf die Berliner Mauer, da wo abgebissen ist, ist Osten.
Okay, der geht jetzt aber auf dich, Tim. Der geht auf dich. Nein, ich möchte nicht sagen, dass in Ostdeutschland die Regularien zu lasch sind. Und ich möchte auch nicht sagen, dass die Gesundheitsämter in Ostdeutschland anders, schlechter arbeiten als die Gesundheitsämter in Westdeutschland. Ich möchte nur sagen, dass es für mich aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und der Nähe dieser Ereignisse schon fragwürdig war, was da in Aue passiert ist. Das hat nichts mit dem Gesundheitsamt zu tun, sondern einfach die Tatsache, dass ja auch berichtet wurde, dass bei unserem Spiel im VIP-Bereich Bewirtung stattgefunden hat. Und das widerspricht jetzt schon Hygienekonzepten, hat aber deswegen nichts mit den Regularien zu tun, denn die wurden gebrochen.
Hörer, aber auf der Osttribüne.
Gröbner eiert.
Nee, tut er nicht.
Ja. Und es war auf der Osttribüne die Bewirtung, nicht auf der West.
Aha. Da sind hier sehr viele Überschneidungen.
Okay, ich sehe.
Aber so, jetzt mal Thema Wechsel. Tobi, komm
jetzt. Warte.
Aber eine Sache Satz. Gesundheitsämter. Ja. Wie, findest du das denn, dass das hannoversche Gesundheitsamt vernünftig gearbeitet hat? Oder siehst du da auch Probleme?
Nee, sehe ich nicht in der Tat. Also ich habe mich schon gefragt, warum Aue spielen durfte, wir nicht trainieren durften. Und auch beim HSV habe ich mich das gefragt, warum zum Beispiel Simon Terodde als Einziger in Quarantäne gesteckt wurde und der Rest der Mannschaft aber weiterhin trainieren konnte. Es wurde ja aber gut erklärt. Bei uns waren die Spieler zusammen und dann gab es den positiven Test von Genki Haraguchi und der HSV konnte darlegen, dass Simon Terodde keinen Kontakt zur Mannschaft hatte. Und ich gehe dann davon aus, dass es bei Aue auch so war, dass dann die
Aber erklär mal den Zuschauern oder lass mich es erklären, nee, mach du ruhig, aber erklär mal, wo da der Unterschied ist, warum Terodde nicht zur Mannschaft gestoßen ist, während unsere Mannschaft zusammen war. Ich finde ganz ehrlich, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in diesem ganzen Puzzle und es zeigt, dass in Hamburg, und wir machen uns ja auch gerne lustig über Hamburg, wenn die mal wieder irgendwie verlieren, aber dass sie durchaus professioneller aufgestellt sind, durchaus professioneller arbeiten, damit eben genau sowas prophylaktisch gar nicht erst passiert, wo sich Hannover 96 offensichtlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht hat,
ja, dann
nämlich einen Schnelltest im Auto vorm Training.
Ja, ist berechtigt, was du sagst. Es ist berechtigt, was du sagst. Also das heißt, man kann natürlich sagen, also unser Hygienebeauftragter, der Professor Partenheimer, glaube ich, ein ganz, ganz honorer Mann. Und ich glaube auch, dass wir hier ein ganz gutes Hygienekonzept bei Hannover 96 haben und vor allem auch daraus gelernt haben. Wir waren ja nun mal die erste Profimannschaft, die betroffen war, vor jetzt mittlerweile mehr als einem Jahr, mit gleich zwei positiven Corona-Fällen, Timo Hübers und Jannis Horn. Und seitdem ist bei uns überhaupt nichts mehr passiert. Es gab da so die ein oder andere Verfehlung von Spielern, die dann im Auto irgendwie zu fünft gefahren sind, aber das sei mal geschenkt. Ich denke allerdings, jetzt aufgrund eines, wie wir jetzt wissen, falsch positiven Tests von Genki Haraguchi unser Hygienekonzept so ein bisschen in Frage zu stellen, das geht, glaube ich, zu weit. Aber erklär kurz, was macht der HSV anders als wir? Du hast es ja schon angerissen.
Ja. Naja, ja, genau, aber ich meine, das ist ja eine Überlegung. Also ich gehe davon aus, dass man sich auch mal umguckt bei anderen Vereinen, was machen die richtig auch perspektivisch vielleicht besser jetzt in so einer Geschichte. Und ich denke, da sind ja auch alle offen und kommunizieren das ja auch. Und der Hamburger SV testet offensichtlich, so habe ich es zumindest der Presse entnommen, ich habe es ja auch noch nicht gesehen, aber er testet wohl die Spieler in ihren eigenen Autos mit einem Schnelltest, bevor sie in die Facilities des Vereins eintreten, um eben gemeinsam dann zu duschen, sich umzuziehen, Sport zu treiben, was auch immer. Das heißt, in dem Moment, wo der im Auto schon auffällig ist, kommt er gar nicht mit den anderen in Kontakt. Und diesen Schritt haben wir zumindest laut den Medienberichten, das kann ja auch falsch sein, beziehungsweise ich will auch kein Unrecht tun, aber jetzt nochmal hypothetisch, haben wir laut Medienberichten nicht. Das heißt, in dem Moment, wo der Spieler positiv ist, ist er halt auch mit der Mannschaft zusammen, wird er im Nachgang getestet, müssen halt alle in Quarantäne.
Genau, weil wir das eben nicht machen. Wir testen nicht die Spieler routinemäßig vor jedem Trainingsstart in ihren Autos, sondern wir haben diese ganzen Reihentestungen, die vorgesehen sind in dem DFL-Konzept, die haben wir, die führen wir durch. Bedeutet aber auch eben dann, weil die Spieler dann doch eng zusammen sind und dann ihren Test machen, wenn da einer positiv ist, sind automatisch oder ist automatisch der Rest der Mannschaft schon mal Kontaktperson ersten Grades und damit quarantänepflichtig.
Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter an der Stelle. Jetzt ist natürlich die Frage, ich gehe jetzt davon aus, dass sich Hannover 96 und auch Hamburg vorher sich darüber Gedanken gemacht haben, welches Konzept fahren wir? Und das ist auch eine taktische Frage. Hannover 96 geht als gesamte Mannschaft jetzt in Quarantäne, darf als gesamte Mannschaft jetzt nicht spielen, muss natürlich die Spiele nachholen. Als gesamte Mannschaft, hier fehlt kein Spieler. Dem Hamburger SV, jetzt ist ja Länderspielpause okay, aber dem Hamburger SV fehlt im Zweifel in dem Moment in zwei, wenn englische Woche ist, vielleicht sogar in drei wichtigen Spielen, vielleicht sogar in vier, je nachdem, wann das halt liegt, der beste Torschütze. Also ich meine, das ist ja taktisch auch ein bisschen blöd, in Anführungszeichen, dass du deinen besten Torschützen verlierst, aber weiterhin spielen musst, weil du ja noch genug Spieler hast. Das heißt, der Weg, den 96 gemacht hat, in der Konsequenz ist ja, wir können als gesamte Mannschaft locker flockig wieder weiterhin auflaufen, wir verlieren keinen einzigen Spieler.
Ja, Tim, wie siehst du das?
Ich hätte dazu vielleicht auch irgendwo sagen wollen, dass ich das so, wie 96 das macht, richtig finde. Jetzt ganz mal abgesehen davon, was das Sportliche und Taktische dann betrifft oder was dann strategisch am besten ist. Also ich meine, es hätte ja auch genauso gut beispielsweise einen Spieler von Hamburg treffen können, der nicht so regelmäßig spielt. Ich habe jetzt nicht genau alle Daten vorliegen, aber zum Beispiel Aaron Hunt hätte es ja auch treffen können, hätte es ja mit Sonny Kittel ersetzen können. Dann hätte ja Hamburg einen erheblichen Vorteil dadurch. Sie spielen, sie sind weiter im Trainings- und im Spielfluss und halt dieser eine Spieler, der vielleicht eh von einer Verletzung gerade zurückgekommen wäre, ist dann positiv. Und da finde ich aber dann den Weg, den 96, da geht dann doch gut und richtig, weil das lässt sich dann irgendwie auch schwer der Öffentlichkeit verkaufen. Also einer von euch ist, ich meine, ich sag mal so, ne, wenn ich in meiner Weiterbildung, dann bin ich mit 16 Leuten auf engem Raum, nach Möglichkeit mit Mindestabstand, aber einer von uns ist positiv getestet worden, dann ist logisch, dass wir alle in Quarantäne gehen, bis wir ein negatives Testergebnis haben. Ist ja logisch. Und das ist dann auch, glaube ich, in der ganzen Diskussion Profifußball, Demo, Privilegien, dies, das, jenes, glaube ich, auch eine Sache, die du einfach nicht so ausreizen solltest.
Das finde ich gut, dass du das sagst, weil genau das mit diesen Privilegien im Profifußball in dieser gesonderten Stellung, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich eine Lanze brechen für das hannoversche oder hannöversche Gesundheitsamt, dass eben darauf, nein, das Wort kann ich nicht nehmen, dass darauf keinen Wert legt, sondern diese Profifußballer behandelt, wie vielleicht auch Mitarbeiter eines anderen Betriebes, wenn da eben einer positiv getestet ist und der hatte Kontakt zu den anderen, dann gehen alle in Quarantäne. Egal,
ja, nein. Ja. Da möchte ich jetzt aber mal ganz kurz einwerfen. Jetzt bin ich zwar in NRW und möglicherweise ist in Niedersachsen eine andere Regelung. Mir ist aber nicht bekannt, dass ich mich hier freitesten kann. Also diese
das Möglichkeit wir auch überhaupt nicht. Nee, Moment, stopp. Das ist genau das.
Wieso? Die Behauptung, Moment. Das ist ein Falsch-Positiv-Test, kann ja nur aufkommen, indem ich nochmal nachteste und dadurch zwei Negativtests bekomme. Das stimmt. Würde ich nicht dürfen.
Aber das sind, Moment, aber beim Profifußball gelten nun mal die Regularien, dass du da auch unter der Woche, dass du unter der Woche rein Tests machst. Also die Tests sind ja vorgesehen. Wir haben
ja, du hast aber gerade gesagt, die haben keinen Sonderweg oder keine Extrawurst bekommen. Fakt ist, das Gesundheitsamt steckt mich in Quarantäne 2 Wochen lang und ich kann mich nicht freitesten.
Okay, es ist in Ordnung. Da hast du recht. Da muss ich jetzt ein Stück zurückrudern. Ich finde es aber trotzdem gut, dass man erstmal sagt, es gehen alle in Quarantäne und wir machen da keinen Unterschied. Wenn man dann aber feststellt, dass am Dienstag der nächste PCR-Test von Gege Haraguchi negativ ist, dass er dann wieder negativ ist und man dann halt sagt, okay, ich habe zwar noch nie vorher den Begriff gehört, ein Test ist leicht positiv. Für mich gibt es positiv oder negativ. Es gibt auch nicht halb schwanger oder nicht schwanger oder ganz schwanger. Also von daher, dieses halb positiv, was in der Presse auch so ein bisschen kursierte, das konnte ich nicht einordnen. Passte aber ganz gut zu dem, Martin Kind hat ja heute fast, ich sag mal, wehleidig geklungen, als er noch bevor klar war, das Gesundheitsamt lässt sie wieder trainieren, weil Genki nochmal negativ getestet wurde, genau wie die ganze andere Mannschaft, hat er heute sich in der Presse zitieren lassen mit den Worten, aber die Jungs wollen doch nur ihrem Job nachkommen. Die wollen doch nur trainieren. Ja, okay, aber so what? Ich könnte jetzt das ganz große Rad spielen und sagen, was die UEFA da gerade macht und vorschreibt, dass es bei der EM in den Austragungsorten Zuschauer geben muss. Ja, okay, das will ich aber gar nicht machen, weil das würde mich so in Rage bringen, dass ich den Fußball verteufele. Das will ich aber gar nicht. André, du hast recht. Die Tatsache, dass man dann so engmaschig wieder getestet wird, ist ein Privilegium des Profifußballs, da hast du völlig recht. Und du hast auch recht, man kann sich hier normalerweise nicht freitesten. Da muss ich aber Christoph Borschel, den wir ja schon gegrüßt haben, zitieren, der gestern sich noch hat zitieren lassen mit den Worten, 26 kann sich nicht freitesten. Diese Möglichkeit geben wir nicht, weil eben die Mutation aus Großbritannien hier so vorherrschend ist, dass es die Möglichkeit des Freitestens einfach de facto in Hannover nicht mehr gibt. Wenn man aber zu der Erkenntnis kommt, der Test von Genki war einfach falsch positiv, dann wäre es auch, und das möchte ich auf jede Berufsgruppe ausweiten, in meinen Augen ungerecht zu sagen, ist egal, wir ziehen das durch.
Bin ich ja bei dir. Das Problem ist nur, diese Behauptung, die hier 96 aufbaut und dieses Lügenkonstrukt oder dieses Märchen ist natürlich der Witz als solcher. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Drosten und vielleicht bin ich auch eher der Streeck, aber also ich sehe die ganze Geschichte anders. Also erstmal, alle Spieler von Hannover 96, die nie einen positiven PCR-Test hatten, dürfen sich natürlich aus meiner Sicht frei testen. Die gehen ja quasi nur in Quarantäne als Kontaktperson. So. Und wenn ich als Kontaktperson einen negativen Test vorweisen kann, dann habe ich nichts und dann kann ich natürlich auch gerne wieder mich frei bewegen. So. Aber Haraguchi selber, finde ich, darf nicht am Training teilnehmen und auch an keinem Spiel teilnehmen für 2 Wochen, weil er einen positiven Test hatte. Und dann ist ja die Frage, also dieses leicht positiv, was du angesprochen hast, natürlich der Witz als solcher, aber da wird natürlich ein Mythos aufgebaut. Nämlich, das war ja nur leicht positiv, dann haben wir nachgetestet und zack, war schon mal negativ. Aber der entscheidende Punkt ist doch, bei diesem PCR-Test, nur weil ich, also wenn ich positiv getestet bin und das Labor, wo das gemacht wurde, hat das bestätigt, dann kann dieser Test nicht als falsch positiver Test nachgewiesen werden. Er ist einfach positiv. Punktum. Dieser Test selber wird ja nicht nochmal nachgetestet oder nicht nochmal durchgeführt oder wird nicht aufgehoben in der Asservatenkammer und dann nachträglich 3 Tage später nochmal genauer angeguckt, sondern dieses Ergebnis war positiv. Und es gibt demnach keinen falsch positiven Test. Das ist totaler Quatsch. Dieser Test war positiv. Vielleicht war es eine falsche Charge, okay. Vielleicht ist der Test nicht richtig durchgeführt worden, okay. Das kann ja alles sein, aber das ist dann meistens ja ein Argument für negativ, falsch negativ in dem Sinne. Aber einen falsch positiven Test, sowas habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört, weil der Test selber war positiv und dann dürfte er sich meiner Meinung nach nicht freitesten dürfen.
Aber da sind wir, glaube ich, zu wenig Wissenschaftler, um das abschließend beurteilen zu können. Aber liebe Hörer, ihr merkt schon, da haben wir eine konträre Sicht der Dinge. Wollen wir es jetzt aber auch nicht zu sehr zu einem Corona-Test-Ergebnis-Interpretations-Podcast werden lassen, sondern bleiben wir bei Hannover 96. Und da gab es doch eine andere Meldung, die zumindest mich sehr erfreut hat. Und da würde ich vor allem von Tim gerne wissen. Also Sebastian Ernst kehrt zurück, ist unser erster Neuzugang für die kommende Saison. Er ist ablösefrei, er ist mit Mitte 20 in einem wirklich guten Fußballeralter, kommt hier aus der Region, ist bei uns groß geworden, galt immer so als das wirklich große Talent. Ja, Sebi Ernst, dem gehört die Zukunft, hat sich dann in seinen jungen Jahren, Ende der 10er kann man das sagen, Anfang der 20er, nicht ganz durchsetzen können und wurde dann eben abgegeben. Hat ein paar Stationen gehabt, letzten Endes bei Greuther Fürth sein Glück gefunden, ist dort unumstrittener Stammspieler in einer Mannschaft, die auf dem Weg in die erste Fußball-Bundesliga ist, also eine ziemlich gute Thekentruppe anscheinend da auf den Platz stellt. Und jetzt kommt Sebi Ernst, weg von der Aussicht erste Bundesliga mit Greuther Fürth, zurück nach Hannover. Tim, wie beurteilst du diesen Transfer?
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist mal positiv. Das kann man definitiv sagen. Wie sehr positiv, wie sehr positiv, das wird man dann natürlich in der kommenden Saison sehen. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein Transfer, der geräuschlos über die Bühne lief. Er ist ablösefrei. Das erfüllt ja erstmal auch so die wirtschaftlichen Kriterien sehr. Insofern würde ich sagen, ist da eine Win-Win-Situation. Sebi Ernst kann bei Hannover 96 darauf setzen, dass er zumindest sehr oft spielt, bis sogar Stammspieler wird. Ich glaube, 96 hat damit auch eine Planstelle vorzeitig geklärt. Es gibt da zwei Varianten. Die erste ist, gegen Kiharagucci verlässt so, wie es nach den Medienberichten demzufolge auch sein wird, Hannover 96 und wechselt am Ende der Saison woanders hin. Oder er bleibt und dann hast du quasi mit Haraguchi, Ernst und dann Muslier und Kaiser und so, dann insgesamt dann vier Spieler, die halt eben im zentralen Mittelfeld ganz gute bis okay Leistung bringen. Also, ne?
Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen und nochmal intensiver mit dir ins Gespräch gehen. Ich würde aber ganz kurz André nochmal zur ersten Grundeinschätzung befragen wollen. André, die Meldung, Sebi Ernst kommt zurück zu seinem Heimatverein. Wie hast du sie aufgenommen?
Relativ emotionslos, war mir auch relativ egal, denn ganz ehrlich, der jetzigen Phase der Saison sind für mich Neuverpflichtungen. Also, dass man die jetzt eintütet, das finde ich auch gut und richtig, aber dass man die dann auch gleich publik macht, das ist so etwas, also das habe ich nicht ganz verstanden, das war irgendwie ein bisschen komischer Ausreißer und dementsprechend hat das so ein bisschen Geschmäckle, nicht nur in der Art und Weise, wie es passiert ist,
sondern
auch das Warum.
Würde ich gleich nochmal kurz, das will ich auch nochmal thematisieren. Okay.
Und zu dem Spieler selber, also hättest du mich jetzt vor diesem Transfer gefragt, ob ich es cool finden würde, wenn Sebi Ernst im Sommer dann zu Hannover 96 zurückkehrt, hätte ich gesagt, du, das würde ich natürlich cool finden, aber das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist Sebi Ernst aktuell zu gut drauf, dafür ist Sebi Ernst auch mit der Perspektive in Fürth und vielleicht Bundesliga auch besser bedient. Und selbst wenn nicht, könnte er einen besseren Verein finden. Warum der sich jetzt für 96 entschieden hat, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht mich und da sprießen bei mir sofort irgendwelche Verschwörungstheorien in den Kopf. Ich kann den Move nicht ganz nachvollziehen, freue mich aber darüber. Er ist sicherlich qualitativ eine Verstärkung und er ist viel, viel besser als alles, was ich hier erwartet hätte.
Ja, vielleicht kann dir Sebi Ernst sogar die Antwort geben, warum er das gemacht hat. Denn er hat sich zitieren lassen auf der Homepage von Hannover 96 mit den Worten: Hannover ist meine Heimat, 96 ist der Club, bei dem ich die meiste Zeit meines Lebens gespielt habe. Und deswegen war es ganz klar die Entscheidung für Hannover 96. Ich persönlich habe mich sehr gefreut. Tim, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Auf welcher Position siehst du ihn? Er wird angekündigt als offensiver Mittelfeldspieler. Wenn wir sagen, er wäre der Ersatz von Genki Haraguchi, müsste er ja ein klassischer Zehner sein. Ist er das? Oder ist er dann doch eher der zentrale Mittelfeldspieler, der, ich sag mal, der Achter? Als was siehst du ihn?
Ja, eher Achter als Zehner. Also für den Zehner, also Zehner ist ja mittlerweile auch eine ganz andere Art zu spielen. Früher war der Zehner der Spielgestalter, der Strippenzieher. Das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so gefragt, beziehungsweise das ist so ein bisschen verlagert worden auf viele andere Positionen. Ich glaube, das ist schon so einer, der, also er ist ja unheimlich ausdauernd, also einer, der sehr viel Laufleistung bringt auf dem Platz, der sehr viele Zweikämpfe führt, der sehr viel Balleroberung hat, der aber auch im Passspiel einfach gut ist, ist auf den ersten 10 Metern top, was Schnelligkeit angeht. Also ich glaube, es ist schon jemand, der halt eben zu diesem vertikalen Spielstil passt, der derzeit auch in Fürth gespielt wird, praktiziert wird. Da kann er sicherlich hinter den Spitzen spielen. Ist aber so ein bisschen immer vom Gegner abhängig, aber ich glaube eher so eine Mischung aus Zehner und Achter. Ich glaube, dass man sich die 10 eher für jemand anderen freihält. Aber das ist meine persönliche Meinung, ja, Prognose.
Ja. Also er hat 6 Tore geschossen diese Saison und er hat 5 Vorlagen. Das ist Sebis scorermäßig beste Saison bisher im Profifußball.
Und dann muss man zu Hannover 96, sag mal, jetzt mal ehrlich, Hannover ist seine Heimat, okay, geben wir Hannover einen Pluspunkt, ja, er hat nochmal einen Stein im Brett, aber ich wechsle doch nur zu Hannover 96, wenn ich kein besseres Angebot vorliegen habe und auch keine Perspektive auf ein besseres Angebot. Es ist März 2020 und es ist wirklich das beste
2021.
Angebot. Ja, Entschuldigung, ja. Ich lebe in der Vergangenheit. Ja. Genau, 2021, aber das heißt, Hannover 96 ist wirklich die beste Adresse, die er sich vorstellen kann, das ehrt uns ja sehr.
Ja, aber Tim, ist 96 für ihn nicht vielleicht wirklich eine gute Adresse? Oder anders gefragt, mit 6 Toren, 5 Vorlagen aus 24 Spielen, bist du denn dann wirklich ein Kandidat für noch größere Clubs?
Ja, naja, gut, also weiß ich nicht. Also ich glaube, ich verlege gerade, wie ich das am besten formuliere. Also erstens, Sevi Ernst gehört zu den besseren oder besten Spielern auf seiner Position in der Liga. Natürlich, Fürth steht auf einem sehr guten Platz, können Tabellenplatz, können rein theoretisch aufsteigen. Ich kann was André sagt, auch nachvollziehen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Aber irgendwo muss 96 sicherlich auch Gründe geliefert haben, die zu den Beweggründen von Sevi Ernst gepasst haben. Das muss vielleicht nicht unbedingt individuell sportlich sein oder was mit seiner Karriere zu tun haben, weil, also machen wir uns nichts vor, das Potenzial, eher in der ersten Liga zu spielen, hätte er eher mit Fürth als mit 96, beziehungsweise zeitnah in der ersten Liga zu spielen. Das hängt aber auch davon ab, ob Fürth eben aufsteigt oder nicht. Also unabhängig davon ist der Wechsel halt eben schon bekannt gegeben worden und Sevi Ernst hat das offensichtlich auch nicht in seine Entscheidungsfindung mit einbezogen. Erste Liga, also es scheint für ihn jetzt gar nicht so unbedingt die große Geige zu spielen, mit dem habe ich jetzt die größere Chance, erste Liga zu spielen, dass wir, da möchte ich jetzt mal auf das zurückgreifen, was Andrea seit Anbeginn der Saison sagt, Anspruch von 96 und von allen Fans ist natürlich auch, auch von Sponsoren und dergleichen und Clubführungen so, in der ersten Liga zu spielen, das ist klar, das ist logisch, also ich glaube, dass dann aber Sevi Ernst ein sehr interessantes Puzzleteil werden kann, das auch in die Realität umzusetzen. Darum ist dann vielleicht das Gesamtprojekt einfach für Sevi Ernst entscheidend, kriegsentscheidend gewesen im Zusammenhang mit der Heimatverbundenheit.
Ist Sevi Ernst, jetzt mal ganz provokativ gefragt, der günstigere, aber nicht viel schlechtere Genki Haraguchi?
Nein, das kann man nicht sagen, weil Genki auf einer anderen Position spielt. Aber man kann ja seine Systematik auch verändern und dann könnte er natürlich der wichtigere Spieler sein oder der effektivere Spieler oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber jetzt nochmal ganz kurz, ich stimme ja dazu, was der Tim sagt, aber was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, Tim spricht ja über die Vertragsverhandlungen so, als ob Hannover 96 Dinge in der Hinterhand hätte, die es lukrativ macht, für einen Spieler wie Sevi Ernst zu Hannover 96 zu kommen. Und muss ja so sein. Ich meine, der kommt ja nicht für Jux und Dollerei oder weil er in Hannover mal zur Schule gegangen ist, sondern er kommt ja, weil ihm ja irgendwas gesagt wurde, irgendwas gegeben wurde. So, und wenn wir mal glauben, was Martin Kind sagt, dann kann das Geld schon mal nicht sein. Okay, gut. Dann, wenn wir sagen, die sportliche Perspektive, Tim hat das ja gerade selber eingeordnet, die ist in Hannover jetzt zumindest mal kurzfristig nicht so, als ob wir eine sichere Aufsteiger nächstes Jahr sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Okay. Wenn wir dann sagen, okay, ein sportliches Gesamtkonzept wird Ihnen geboten, was vielleicht so 2-3 Jahre aufgezeigt wird, dann frage ich mich, aber der Kind hat doch gesagt, wir holen nur noch ablösefreie Spieler. Zuba und Kotschak streiten sich die ganze Zeit über Spieler, die sie holen wollen, um sie dann doch nicht zu holen. Haraguchi geht wahrscheinlich weg. Hübers geht wahrscheinlich weg. Also was zum Henker? Sevi Ernst, schreib uns bitte eine E-Mail. komm in diesen Podcast. Was, warum kommst du zu Hannover 96 in dieser Situation, wo du am Höhepunkt deiner Karriere bist, die beste Saison deiner Karriere spielst, mit einer Mannschaft wie dieser Thekentruppe da aus Fürth, ganz oben mitspielst? Warum zum Henker machst du das? Ich freue mich darüber. Komm zu uns, ich kaufe mir ein Trikot von dir. Du darfst unterschreiben, ich habe keine Ahnung. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Ich bin völlig offen, fraglos, ich habe keine Ahnung.
Ist das nicht, aber stellen wir unser Licht da nicht zu sehr unter den Scheffel? Also Tim, ist nicht Hannover 96 doch noch eine andere Nummer? Jetzt nicht aktuell sportlich, ne? Da ist Fürth sicherlich stärker als wir. Ich glaube, da gibt es auch wenig Diskussionen, auch wenn wir den Begriff Thekentruppe ja mit dem Augenzwinkern immer wieder benutzen. Aber ist 96 nicht auch von der Struktur, ja, von der Größe des Umfelds, von der Kraft der Sponsoren, ja, ist
der 96, Qualität der Trainingsplätze.
Sehr schön. Der finanziellen Möglichkeiten. Ist 96 da nicht doch noch eine Nummer größer oder muss 96 nicht eine Nummer größer sein als Fürth? Und ist das dann nicht ein logischer Schritt zu sagen, ich habe da meine Karriere begonnen und ich habe jetzt die Chance zurückzukommen, die sehen mich jetzt als den Spieler, der ich bin und da sehe ich mich jetzt auch?
Ja, also ich glaube ja auch zum Teil bin ich ja mit André, so muss ich es vielleicht sagen, einer Meinung. Also öfter als er das glaubt oder als wir das glauben. So. Für mich ist 96 auch nach wie vor natürlich ein Verein. Ich spreche jetzt nicht von der Mannschaft, ein Verein, der in eine andere Größenordnung einzuordnen ist, als es beispielsweise Greuther Fürth ist. Also ich kann diesen Grundgedanken auch nachvollziehen. Ich sehe das auch genauso. Also ich meine, wir können uns mal ja die Fakten mal angucken. Also wir haben ein Stadion mit knapp 50.000. Ja? Wir haben Europa League gespielt. Hannover 96 hat 14 Jahre ununterbrochen in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt. War also eine sehr lange epochale Zeitdauer ein Bestandteil der ersten Fußball-Bundesliga so. Und natürlich auch in der nächsten Saison wird man über Hannover 96 sagen, das ist einer der Top-Favoriten um den Aufstieg. Das ist ganz klar so. Das ist auch der Unterschied zu der ersten Liga. Und das ist auch Qualität oder eben nicht Qualität. Man kann eben mittlerweile in der zweiten Liga kann man zumindest sagen, eigentlich kann man das sagen, die und die spielen um den Aufstieg mit. Und die und die sind wahrscheinlich so Überraschungsteams und die und die werden uns eh komplett überraschen, aber die und die, die werden definitiv gegen den Abstieg spielen. In der ersten Liga ist das ein bisschen durcheinander. Da herrscht eine ziemlich größere Diskrepanz. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum man 96 als sichere Bank für das oberste Drittel oder die oberen 3-4 Plätze dann einordnet. Also ich meine, Hamburg hat ja auch das zweimal nicht geschafft, hintereinander aufzusteigen. Und beim dritten Jahr hat man trotzdem noch gesagt, gut, ich meine, der HSV, ne? Also das ist sicherlich mal eine andere Hausnummer. Da gehen auch noch 58.000 hin, wenn er sich nur zwei Leute treffen zum Ball aufpumpen, ne? Also das ist halt eben kein Vergleich. Aber
du hast gerade oberes Drittel gesagt und da möchte ich kurz eingreifen. Also generell sehe ich uns da ja auch, haben wir ja schon öfter hier besprochen. Genau. Ich möchte mich da zumindest sehen. Aber aktuell sind wir mit einem Spiel weniger 5 Punkte vom oberen Drittel weg, der zweiten Liga. Ne?
Ja,
das ist ja auch mal ein Schlag ins Kontor. Jetzt können wir natürlich wieder sagen, na ja, wir haben jetzt aber 2 Spiele weniger auf dieser Corona-Zwangspause. Wenn wir die beiden gewinnen, dann okay, klar, können wir uns schönreden. Aber Stand jetzt sind wir im wahrsten Sinne des Wortes mittleres Drittel der zweiten Bundesliga.
Ja, das hat auch Gründe, warum wir da sind.
Aber genau, diese Gründe,
richtig, genau.
Die Gründe wird Tim ja noch darlegen. Ja,
es klingt jetzt hier negativ. Ich freue mich nochmal, ich würde das dann ganz eindeutig sagen, ich freue mich, dass ein Spieler von dem Kaliber Sebi Ernst mit der Identifikation, die er mitbringt, für Hannover, aufgrund seiner Vergangenheit in Hannover, dass wir so einen Spieler für die nächste Saison gewinnen können und das schon im März. Dass wir auf dieser wichtigen Position, dass er neben Kaiser lernen kann zu wachsen. Dass wir auf dieser wichtigen Position jetzt schon einen Schlüsselspieler für die kommende Saison verpflichtet haben. Da muss ich sagen, à la bonheur, chapeau. Das hat man von Hannover 96 lange nicht gesehen. Habe ich auch schon gar nicht mehr erwartet. Da überrascht es mich positiv. Und weil es mich so positiv überrascht, bin ich direkt skeptisch und vermute direkt eine große Verschwörung.
Ja, und jetzt kommen wir doch zu dem Punkt, den du vorhin so ein bisschen angeteasert hast. Es gab ja dieses Foto. Es gab diese Meldung, dass Sebastian Ernst zu uns wechselt. Wie man aus Presseberichten entnehmen konnte, war die Fürther Führung jetzt nicht ganz so mega happy, ja, über diese Bekanntgabe. Tim, ich hatte so einen kleinen Niklas Füllkrug-Moment. Ich erinnere mich gut daran, Niklas Füllkrug, mitten in der Saison, wir kämpfen gegen den Abstieg und er feiert sich da selbst bei Werder Bremen TV. Das haben wir jetzt nicht gemacht, wir haben jetzt kein so ein schönes Question and Answer gemacht bei 96 TV, aber wir haben zumindest Sebi Ernst mit tollen Worten und wirklich mit seiner Liebe, die er bekannt hat zu 96, also ein bisschen wie Niklas Füllkrug, das hat für mich Geschmäckle. Da muss ich sagen, das war mein Niklas Füllkrug-Moment und da bin ich der Meinung, das haben wir doch gar nicht nötig, oder?
Doch, haben wir nötig. Aber ich erkläre auch warum. Also erstmal grundsätzlich stimme ich dir zu, sicherlich irgendwo nicht fein für Fürth, für diese Thekentruppe da, dass man das so frühzeitig bekannt gibt und das sorgt für Unruhe und so weiter. Und die sind ja auch gerade im Aufstiegsrennen und die Situation ist ja ähnlich, bloß umgekehrt. Die waren damals im Abstiegsrennen, also es war ja, Situationen sind ja gleich, Zeitpunkte dürften noch ungefähr gleich sein, so vom Tabellare, vom Spieltagsverlauf, vom chronologischen Spielverlauf der Saison so. Aber ich muss sagen, 96 hatte das nötig, weil 96 hatte vor allen Dingen nötig, nach außen hin das Signal zu senden, dass jetzt hier Planung, das läuft hier übrigens alles, Leute, macht euch keine Sorgen, wir planen, ja, wir planen wirklich und wir haben sogar jemanden, den wir schon präsentieren können, also um sicherlich auch irgendwo Ruhe reinzubringen. Ist das ein toller Move gewesen von, oder was heißt ein toller, aber ein kluger Move auf alle Fälle, das jetzt schon mal zu machen, damit zumindest in der wie ich glaube zu wissen, intern sehr unruhigen Phase nach außen hin zumindest das Signal zu senden, dass hier alles in geregelte Bahn läuft und man hat aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt.
Was machen wir aber, wenn Sebi Ernst jetzt die nächsten 10 Spiele genau aufgrund dieser Bekanntgabe nicht spielt?
Ja gut, dann kann das ja, Fürth machen, wie der türkische Club aus, wie heißt er, Antalyaspor, glaube ich, in der Causa Frankfurt, Ali Agman. Wenn er jetzt nicht spielt, sind total unzufrieden, dass er einen Vorvertrag hat bei dem neuen Verein und den Vertrag ja auflösen. Dann kann Sebi Ernst ja sofort nach Hannover. Ist ja okay.
Klingt gut, ne? Ja.
Das könnten sie dann ja so machen. Werden sie nicht tun. Also darum 6 Tore, 5 Vorlagen. Also ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Christian Leitl das macht.
Also sie brauchen ihn noch.
Ja, auf alle Fälle. Also wenn jemand so einen Impact hat.
Es gibt ja auch immer zwei Seiten. Es gibt ja einmal die moralische oder Fanseite, wie will ich sowas haben? Und es gibt ja immer noch die juristische Seite. Und es ist ja so ein Spieler, der ablösefrei am Ende der Saison ist, also sprich, der keinen weiterführenden Vertrag hat, darf verhandeln mit anderen Vereinen. Und wenn ich verhandle, dann darf ich ja auch unterschreiben. Also ich habe ja auch die Erlaubnis, sozusagen einen neuen Vertrag zu unterschreiben, eine berufliche Zukunft zu sichern. Und Hannover 96, obwohl, so habe ich es jetzt wahrgenommen, aber ich bin nicht so tief in der hannoveranischen Presselandschaft verwoben wie ihr, weil ich die Zeitung nicht regelmäßig hier bekomme. Aber es war ja wohl so, dass zuerst die Medien darüber berichtet haben und 96 ist ja so ein bisschen genötigt sei, das dann auch offiziell klarzustellen. So, aus diesem
stimmt,
Grund.
Stimmt, hast recht, genau. Ja, stimmt.
So, ja, aber Fotos haben sie trotzdem gemacht, ne? Also die Fotos haben sie ja trotzdem gemacht.
Na klar.
Also, diese Meldung gebracht.
Gut, aber die kannst du ja immer benutzen, die Fotos. Da ist ja kein Zeitstempel drauf.
Ja, hast du auch recht. Okay, also das heißt, wir können sagen, 96 eher getrieben. Die Bild hat es abends exklusiv berichtet. Sebi Ernst kommt zurück nach Hannover und erst am Folgetag, ich glaube sogar 2 Tage später, weil am Folgetag berichtet dann der Sportbuzzer, dass das stimmt und am darauffolgenden Tag, also 2 Tage nach der Veröffentlichung durch die Bild, kam dann erst dieses Foto von Sebi Ernst im 96 oder mit dem 96-Trikot im Stadion und seine ganzen Zitate. Also vielleicht doch dann getrieben von der Presse, ja?
Ja, getrieben von der Presse, okay, aber ich sag mal so, ich bin mir relativ sicher, hätte Fahrradkette, aber hätte die Bild nicht drüber berichtet, hätte der Sportbuzzer das nicht aufgenommen, 96 hätte von sich aus sozusagen stillschweigend erstmal vereinbart und hätte es nicht veröffentlicht. Das ist jetzt meine Vermutung. Und dann können wir ja sagen, naja, das hätten wir uns ja auch gewünscht, Thema Causa Füllkrug. In Fürth gab es keinen Grund, diesen Wechsel irgendwie bekannt zu geben. Sebi Ernst hat kein Interesse daran, diesen Wechsel jetzt unbedingt zwangsläufig bekannt zu geben. Also das heißt, ich gehe davon mal aus, ist jetzt wie gesagt viel Oh Gott, ich bin richtig so ein Verschwörungstheoretiker schon geworden. Ey. Ich bin bald vor dem Impfzentrum und mich muss man mit dem Wasserwerfer da wegspritzen. Aber also ich gehe davon aus, dass der durchgestochen worden. Woher, warum auch immer, aber es muss ja aus der Ecke Hannover kommen. Ja? Und ja gut, so arbeiten wir halt mit der Presse. Das ist manchmal lustig, manchmal traurig, oft erschütternd. Und jetzt ist es halt auch blöd gelaufen für Fürth. Ich finde, das ist auch kein feiner Schachzug von Hannover 96 gewesen. Wir würden uns das ja auch verbieten oder haben uns das ja auch verbeten. Aber so ist der moderne Fußball. Das ist nun einfach so. Und Fürth hätte ja den Vertrag von Sebi Ernst auch rechtzeitig verlängern können. Und mal ganz ehrlich, wenn Genki Haraguchi morgen sagt, ich spiele nächstes Jahr in hier Verein eurer Wahl einfügen, dann können wir es auch nicht verhindern. Also dementsprechend, da würde ich sagen, da wird das Wasser nicht so heiß getrunken, wie es gekocht wird.
Ja. Was mich Genki würde bei uns ja auch weiterspielen, ne? Genki würde ja bei uns
Genki auch weiterspielen.
Wir werden ja wahnsinnig, wenn wir...
Die wollen aufsteigen.
Ja, ja, ja.
Die wollen aufsteigen und Sebi Ernst gehört nun mal zu denen ihrer Stammmannschaft und das wäre jetzt schön blöd für Fürth, den nicht spielen zu lassen. Also die würden sich ja nur ins eigene Bein schneiden und außerdem ist es ganz ehrlich, also da bin ich auch mal ganz ehrlich, wenn du jetzt einem Spieler sagst, in dieser aktuellen Saisonphase, pass mal auf, Freundchen, du spielst hier kein einziges Spiel mehr, warum auch immer, ist mir ganz egal, wenn du zu 96 gehst, spielst du hier nicht. Dann sage ich mal so, da kann sich auch 10 Spiele lang nicht mehr verletzen. Die Qualitäten hat er ja, also der verliert ja nicht das Fußballspiel in diesen 10 Spielen. Ja,
okay, das stimmt.
Gut, so also, oder so, wir haben nichts zu verlieren.
Genau, und wir halten fest, wir begrüßen Sebi Ernst jetzt schon oder freuen uns auf Sebi Ernst jetzt schon und können sagen, das ist ein Transfer. Also ich möchte sogar sagen, den hätte ich uns gar nicht zugetraut. Ja, und ich glaube.
Ist auch, Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätsche. Ja. Ist auch übrigens eine Charakterprobe für Sebi Ernst. Ich finde das gar nicht mal so blöde. Dass man aber auch. Also es war nicht gewünscht, aber dass man jetzt auch sieht, hängt sich Sebi Ernst in Fürth, in die letzten 10 Spiele, wie wieder noch sind, hängt er sich da jetzt komplett rein, gibt er in jedem Training weiterhin 100%, tut er alles für den Aufstieg, opfert er sich für die Mannschaft auf, geht er den entscheidenden Meter, setzt er die entscheidende Grätsche oder lässt er sich so ein bisschen hängen? Denn ich erinnere mich an Danny hier, als wir über Fürth gesprochen haben, der über die Karriere von Sebi Ernst sagte, dass das auch Lebemann hat er nicht gesagt, aber ich verkürze das jetzt mal so ein bisschen, dass er aber auch so ein bisschen schluffiger Typ war und dass er erst in der letzten Zeit diesen Dreh bekommen hat und ich sag mal ein bisschen professioneller gearbeitet hat, um in Fürth den Durchbruch zu machen. Ich sag jetzt, wäre auch ein super Charaktertest.
Ja, jetzt könnte ich noch eine Verschwörungstheorie aufmachen und sagen, es ist nicht überraschend, dass es erst nach dem Aufeinandertreffen der beiden Vereine bekannt gegeben wurde. Aber das wäre, glaube ich, auch zu weit gesprochen.
Weil Zuber im Kabinengang mit ihm gesprochen hat, gibt's zu. Das war, was du sagen wolltest.
Oder im Hotel, wo auch immer. Halten wir fest, wir freuen uns auf Sebastian Ernst und sind schon zufrieden damit, dass wir einen Spieler seines Kalibers bekommen können. Ich mache eine Klammer auf und sage, wahrscheinlich auch wegen seiner 96-Vergangenheit, so hat er es ja auch selbst gesagt und mache die Klammer wieder zu. Wenn wir nochmal ganz kurz die Aktualität abschließen wollen, müssen wir sagen, das wissen wir alle, am 12. April feiern wir 125. Geburtstag, 125 Jahre Hannover 96 und es gab den Aufruf von Hannover 96 an die Fans, doch Spieler zu nennen, die nicht fehlen dürfen in einer sogenannten 125-Jahre-Mannschaft. Es gab dort einige Einsendungen und es wurde eine Jury gebildet. Ich bin voller Freude, sagen zu können, dass ich dieser Jury angehört habe für unseren Vorwärts nach weit Podcast. Wir hatten auch schon unser Jury-Treffen und wir haben 33 Spieler ausgewählt für 11 Positionen und 3 Trainer für eine Position. Und jetzt mein Aufruf, liebe HörerInnen, holt euch bitte die Hannover 96 App aus dem Apple App Store oder den Google Play Store und dann könnt ihr dort in Kürze voten. Aus diesen 33 Spielern, die wir vorausgewählt haben, brauchen wir 11 in der Formation 3-4-3. Darauf haben wir uns festgelegt, also ein Torwart, 3 Verteidiger, 4 Mittelfeldspieler und 3 Stürmer könnt ihr bestimmen für eine 125-Jahre-Mannschaft Hannover 96. Und damit schließen wir die Aktualität ab und kommen gleich nach einer kurzen Pause zu dem Teil, auf den sich Tim so groß vorbereitet hat. Denn Tim wird uns erklären, wo liegen die Gründe darin oder gibt es überhaupt Gründe dafür, dass Hannover 96, ich will nicht Absturz sagen, aber von einem gestandenen Bundesligisten dann doch geworden ist, zu dem, was André sagte, so ein Mittelklasse-Zweitligist. Und Tim hat da viele Daten gesammelt, hat Statistiken gewälzt und wird uns ganz genau erklären können, woran es bei Hannover 96 hapert. Das hört ihr aber erst nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen, bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast, hier bei meinsportpodcast.de. Tim, du bist ja vor allem heute hier bei uns, um uns zu erklären, woran liegt's. 96 vom, du hast es vorhin selbst gesagt, Europa League Teilnehmer, und wer erinnert sich nicht an diese rauschenden Fußballfeste, zum, ja, André hat es gesagt, Mittelmaß der zweiten Liga. Also Tim, woran liegt's?
Okay, grundsätzlich erstmal die Erwartungen muss ich jetzt ein bisschen dämpfen. Es geht tatsächlich nur um die aktuelle Saison. Ein ganz kleines bisschen auch um die letzten vier Spielzeiten in der zweiten Liga, in denen wir ja nur zweimal vertreten waren. Oder Gott sei Dank nur zweimal vertreten waren. Also natürlich, wie kann man aus einem Europa-Ligisten oder einem Europa-League-Teilnehmer einen mittelmäßigen Zweitligisten machen, das brauche ich nicht großartig erwähnen. Ich denke, das ist klar, das sind viele oder dass da zu viele Fehlentscheidungen getroffen worden sind, Strukturen nicht geschaffen worden sind, Entscheidungsmatrixen nicht angepasst worden sind. Ja, genau. Wer das gerne nochmal ausführlich erklärt haben möchte oder glaubt, dass ich das erklären kann, kann auf der Homepage der Roten Kurve gerne nochmal nachschauen. Da ist ein kleiner Artikel von mir erschienen, das ist schon ein bisschen her. Jetzt aber so ein bisschen zum Aktuellen. Also 96 ist ja bekannterweise auf dem 8. Tabellenplatz und ich glaube, nichts ist so frustrierend, wie Woche für Woche André Kahle dabei zuzuhören, wie er vollkommen zu Recht darüber jammert, wie ungefährlich und wie unrelevant oder wie irrelevant Hannover 96 in der jetzigen Saison bezüglich Aufstiegsambitionen ist. Und ich habe immer gedacht, währenddessen ich natürlich als treuer Hörer mir jede Folge reingezogen habe, es muss ja irgendwie auch Gründe geben, das zu belegen und das, oder das zu widerlegen.
Du warst das. Wir haben das an den Klickzahlen gesehen, dass es einer ist, aber wir wussten nicht mehr. Danke.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, Tim. Herzlichen Dank.
Ja, gerne. Du hast meinen Rücken, Bruder. Ich mache das mal am besten so, dass ich so versuche, euch das zumindest, ihr beide könnt das dann sehen, die Hörer dann nicht, mal meinen Bildschirm mit euch teile und das ist dann, glaube ich, am einfachsten. Grundsätzlich erstmal vielleicht für euch, wir haben ja ich habe mir die letzten beiden Spielzeiten mal genauer angeschaut und kann da zumindest schon mal sagen, dass erstmal die Aussage ja nicht ganz verkehrt ist. Der die meisten Torjäger hat oder der die meisten Tore schießt, steigt irgendwo auch auf. So, ne? Die Differenz ist klar, im Durchschnitt ist die Differenz der Tore mit den Jahren 16, 17 bis einschließlich 19, 20 so ein bisschen wellenförmig. Das Jahr, in dem Köln aufgestiegen ist, unter anderem hatten sie da Terodde und Cordoba, da komme ich dann gleich noch zu, was André ist ja ein alter Terodde-Fan, nicht ganz unbegründet, war die Differenz besonders hoch zwischen den geschossenen Toren und den kassierten Toren. Und im Grunde genommen ist das aber auch eine kleine Randnotiz. Genau, also um das vielleicht mal klarzumachen, es ist am Ende so.
Tim, ganz kurz. Aber du sagst, die Differenz ist wichtig, aber weniger, dass du eine richtig geile Defensive hast, sondern eher, dass du einen richtig geilen Sturm hast. Also je mehr Tore du schießt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen.
Genau. Du hast im Prinzip ist es so, dass du dich immer so im Bereich von 35 aufwärts bis so knapp 43 Tore, Gegentore, die du kassierst. Das ist natürlich für eine gute Mannschaft jetzt im Vergleich zur ersten Liga, wenn du da mal die ersten vier Plätze nimmst und dann vergleichst mit den ersten vier Plätzen der zweiten Liga, ist das natürlich immer noch ein Unterschied. Aber das ist gar nicht so aussagekräftig. Am Ende ist eine ganz einfache Regel im Fußball und die gilt insbesondere für die zweite Liga. Da geht es wirklich um Effektivität. Das heißt, schieß einfach ein fucking Tor mehr als der Gegner und das jedes Spiel und dann wird es schon. Ja? Und grundsätzlich, und darauf will ich jetzt auch hinauskommen, zählen natürlich am Ende Tore. Und du kaufst dir Tore in der zweiten Liga mehr als sonst irgendwo anders. Ich will dann mal so ein bisschen auf die Effektivität von Torjägern hinaus oder mache das erstmal am besten anhand der Chronik von Torjägern ab. Also im Grunde genommen, André, verstehe ich dich richtig, du vertrittst die Annahme, dass wenn du einen Stürmer stellst, der zu den Top 3 Torschützen der jeweiligen Saison zählt, hast du eine höhere Chance aufzusteigen als nicht.
Absolut, absolut. Meine Hoffnung war ja immer, einen Stürmer zu verpflichten, der sicher, jetzt ist natürlich, was ist sicher, ja, aber wenn er sich halt nicht verletzt oder so, mit dem man sicher auf 15 plus Tore rechnen kann. Das war zumindest in der ersten Liga immer meine Hoffnung, immer mein Ziel. Und in der zweiten Liga könnten es vielleicht noch 2 Tore mehr sein, aber auch da hätten wir einen Stürmer, von dem man sicher sein kann, der macht mal mindestens 15, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann würde man sicherlich weiter oben mitspielen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also Wede Duksch diese Saison oder Weidand oder wer auch immer, ist ganz egal, um die 18, 20 Tore liegen, würden wir nicht da stehen, wo wir stehen.
So, da kann ich jetzt schon mal sagen, dich zu beglückwünschen, das ist absolut richtig. Deshalb habe ich dann auch diesen Teil auch das Karlsche Maß genannt. Und zwar ist es so, dass ich die durchschnittliche Torquote gemessen an den gesamten Toren des jeweiligen Vereins errechnet habe, in dem der jeweilige Spieler spielt. Und dann je nach über- oder unterdurchschnittliche Werte erstellt habe. Und es ist tatsächlich so, dass der jetzige Duxi hat ja damals auch in Kiel gespielt. Da ist er insbesondere dadurch aufgefallen, dass er besonders viele Scorer-Punkte hatte. Also einfach jemand, der sehr viele Tore vorlegt und auch im Verhältnis einigermaßen oft selber trifft. Aber das, was du richtig sagst, André, ein Torjäger, der vorne trifft, ist natürlich das Paradebeispiel, ist in dem Fall Simon Terodde. Und der hat nun in den letzten 4 Spielzeiten der zweiten Liga 2-mal die meisten Tore überhaupt geschossen. Und jetzt muss man auch mal fairerweise dazu sagen, in den anderen beiden Jahren hat er immer in der ersten Liga gespielt. Das heißt, man könnte jetzt die Annahme vertreten, hätte er in der zweiten Liga gespielt, wäre er auch immer unter den Top 3 gewesen, mindestens. Nun kann man diese ganze...
Entschuldigung, dass ich da nochmal reinbeginne, ja? Aber zumal er in dieser Saison... Also jetzt in dieser Spielzeit aktuell für Hamburg ja wieder die Torschützen, Liste anführt mit 5 Toren mehr als der zweite Dursun aktuell. Genau. Und der hat schon 20 Tore gemacht. 20 Tore nach, glaube ich, 24 Spielen. Ich weiß nicht, wie viel der HSV
dazu jetzt genau gespielt hat. Dazu kommen wir gleich. Das ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Okay, sorry. Alles gut, kein Problem, konntest du nicht wissen. Also im Prinzip ist es so, dass im Schnitt ist es so, dass die durchschnittliche Torquote eines Stürmers gemessen an den gesamterzielten Toren einer Mannschaft bei 33,5% liegt. Also man kann sagen, genau ein Drittel. Das heißt, willst du oben mitspielen, brauchst du ja viele Mosaiksteine. Ein Mosaikstein ist, dass du einen Stürmer hast, der ein Drittel deiner gesamten Tore schießt. Punkt. Diese ganzen Daten, die ich dazu ausgewertet habe, das wird es dann auch mal irgendwann auch auf Twitter, ich muss mir noch mal ganz genau überlegen, wie, in welcher Form ich das präsentiere, dann noch mal geben. Die Aussagen, die daraus folgen, sind ja wie folgt, dass in den vergangenen 4 Spielzeiten lag der Anteil der erzielten Tore der besten 3 Stürmer gemessen an den gesamterzielten Toren der jeweiligen Teams bei, wie gesagt, 33%, also ein Drittel. Und dass der Zusammenhang mit den vermeintlich erfolgerichtigen Aufstiegen lässt sich da nur bedingt bestätigen, was allerdings auch nur daran liegt, dass dieser Terodde-Faktor, der halt eben nicht alle Spielzeiten definitiv dabei war. In der Saison 16-17 erinnern wir uns, Martin Harnik, einer der Top-3-Torschützen, und Simon Terodde zwei von diesen drei Top-Torjägern sind mit ihrer Mannschaft aufgestiegen. Im Folgejahr einer von den drei Top-Torjägern steigt auf. Darauf das Jahr wieder zwei der drei Top-Torjäger steigen. Auch wieder war Terodde beteiligt und in dem Fall noch Córdoba. Und im letzten Jahr ist mit Arminia Bielefeld und Fabi Klos wieder nur ein Top-Torjäger aufgestiegen. Nun ist es ja so, dass wir die Effektivität von Torjägern bemessen können. Also das heißt,
nimm noch mal einen Schritt zurück. Wer war im letzten Jahr die drei Top-Torjäger? Klos hast du genannt. Wer waren die anderen?
Scheffler und Hofmann.
Sogar interessant ist natürlich. Ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, Scheffler und Hofmann. Ja, Wiesbaden und KSC kann ich ja anhand deiner Datei sehen, sonst hätte ich es nicht gewusst. Aber ich will denen nicht zu nahe treten. Aber das ist ja eine ganz spannende Geschichte, dass jetzt hier zum Beispiel so ein Name, nicht der Spieler selbst, aber dass so ein Name wie Terodde ja fehlt. Also ein Name, wo man wirklich sagen kann: Mensch, das ist aber ein richtig knalliger Torjäger. Das heißt, dass da nur eine Mannschaft aufgestiegen ist, die sozusagen einen der drei Top-Torjäger stellt, liegt ja möglicherweise auch daran, dass vielleicht die Qualität der Angreifer in der zweiten Liga dann vielleicht nicht so ausgeprägt war wie in den anderen Jahren.
Genau. Und dass halt eben Terodde in der ersten Liga gespielt hat, letztes Jahr. Ja. Ne? Und also nicht in der zweiten Liga war. Das heißt, ja, genau, richtig. Vollkommen richtig. Nun ist ja Effektivität, ich habe jetzt mal hier auch alle, also ich habe die Top 8 bewertet. In dem Fall sogar die Top 10 Torschützen. Das ist vom HSV über Darmstadt 98, Heidenheim. Also ne, man kann die Top-Liste sich jederzeit raussuchen, kann man bei SofaScore nachgucken. Nun ist es ja so, dass wir bei Hannover 96 auf Marvin Ducksch gucken. Marvin Ducksch ist der Top-Stürmer in Hannover, aber ist gemessen seiner Tore ja, relativ weit unten in der Top-Torschützenliste, wenn man die Top 10 berücksichtigen würde. Sehr aussagekräftig ist in dem Fall die Großchance, die vergebenen Großchancen, alleiniger Spitzenreiter mit 15 vergebenen Torchancen. Wir haben oft das Problem, wir Fans oder wir Zuschauer, wenn wir von 100%igen reden, Tobi, können wir uns darauf einigen, dass eine Großchance, eine vergebene Großchance laut der Grafik auch eine 100%ige Torchance ist?
Das können wir auf jeden Fall, klar.
Okay, wenn wir die Annahme vertreten würden, dann, wir gehen davon aus, Marvin Ducksch würde jeden der vergebenen Torchancen noch machen, dann würden wir am Ende bei 25 Toren derzeit liegen. Dann würde er zu den definitiv besseren Stürmern gehören. Dann kann man das nochmal ganz kurz easy sortieren, in dem Fall, dann wäre Marvin Ducksch Zweiter der Torschützenliste und Terodde mit 28 Toren, der 8 vergebene Großchancen hat, immer noch Führer der
Führst du das auf eine Stärke von Ducksch zurück, dass er sozusagen sich diese Torchancen erarbeitet oder ihm
zugespielt hat? Nein, auf eine Schwäche.
Oder ist das eher eine qualitative Schwäche, weil er sie nicht macht?
Das ist eine ganz klar vergebene, also ist eine Schwäche, ganz klar. Das ist eine Schwäche, die zum Beispiel Henrik Weidand nicht hat. Also die Großchancen vergeben, da ist Marvin Ducksch Spitzenreiter. Aber wenn ich jetzt mal schaue, also zum Beispiel Herr Gotter hat 13 vergebene Großchancen und spielt oben mit. Ja, das hat aber andere Gründe, dass die oben mitspielen. Dazu kommen wir gleich noch. Grundsätzlich ist aber klar, dass Marvin Ducksch sehr viele Großchancen vergeben hat. Sogar mehr, als er tatsächlich auch Tore geschossen hat. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass er sehr unter seinen Möglichkeiten bleibt, was natürlich schade ist.
Also vor allem sagt der Wert ja, entschuldige, dass ich dich mal rein, aber das ist ja spannend hier, also das ist ja toll. Das heißt ja, er hat ja doppelt so viele Großchancen vergeben wie Terodde, wobei Terodde ja gleichzeitig doppelt so viele Tore geschossen hat.
Genau, richtig.
Vollkommen richtig. Also der Unterschied zwischen Terodde und Ducksch ist jetzt, um es mal ganz einfach zu sagen und herunterzubrechen, es funktioniert nicht ganz, aber im Prinzip macht Terodde die Ducksch liegen lässt.
Das kann man so sagen. Man kann natürlich auch so von potenziellen Toren sprechen. Also das ist natürlich sehr davon, von der Torquote pro Spiel abhängig. Das ist ja in dem Fall, reden wir von so Äquivalenzziffern von 0,4, 0,8, ne? Kennen wir ja so Punkteschnitte bei Trainern 1,15, das ist ja immer alles sehr undurchsichtig. Aber grundsätzlich finde ich aussagekräftig daran, dass Simon Terodde den höchsten Wert hat oder die höchste Effizienz hat, Tore pro Spiel sind 0,8, ist ja klar, bei so und so viel Spielen und so viel Toren ist das selbsterklärend. Wenn ich also davon ausgehe, dass diese Formkurve von Marvin Ducksch weitergeht, kommt er am Ende der Saison auf 14 Treffer und Simon Terodde auf das ganze 27 Treffer. Wenn ich das jetzt nochmal der Stärke nach sortieren wollen würde, dann würden wir dann darauf landen, dass Ducksch irgendwo so im Mittelfeld der Torjäger landen würde und Dosun am Ende bei knapp 20 Toren liegen würde. Und Rigota, der ja ähnlich viele Tore liegen lässt, ähnlich viele Chancen liegen lässt, aber eine effizient höhere Torquote pro Spiel hat, ist ja dann klar, ist ja dann eine einfache Multiplikation. Ja, aussagekräftig ist dabei natürlich auch immer so der Expected Goal-Wert. Leider gab es keine Einzelwerte von Spielern, darum musste ich mich auf die Expected Goal-Werte der jeweiligen Mannschaften berufen. Das sagt ja nur die zu erwartenden Tore und auch da ist halt eben interessant zu sehen, was letzten Endes dabei herauskommt, ist, dass Terodde mehr aus seinen Chancen macht, sagt ja der sehr niedrige Expected Goal-Wert im Vergleich zu Spielern wie Rigota, wenn man davon ausgeht, dass der Expected Goal-Wert von Fürth derselbe ist des Individualsportlers. Verstanden soweit?
Ja, das muss jetzt aber den Zuhörerinnen noch mal ganz kurz, glaube ich, deutlich machen, weil wir sehen jetzt die Zahlen. Also der Tim klickt ja wie wild in Excel rum und macht hier alles bunt und schick. Das ist also wie an der Uni die schönste Präsentation hier. Und was er gerade gemacht hat, ist, er hat einfach mal die Torjäger geordnet nach den Expected Goals. Und da kommt bei heraus, dass Rigota mit 1,78 den höchsten Expected Goals-Wert hat. Und jetzt könnte man ja meinen, dass eine Mannschaft wie Hamburg generell immer für Expected Goals gut ist. Aber tatsächlich ist Terodde mit 1,40 ganz unten mit dabei und Ducksch und Hannover 96 mit 1,43 sogar einen Hauch besser als der Hamburger Sportverein. Also man kann davon ausgehen, Expected Goals, dass eigentlich Hannover mehr Tore schießen müsste als Hamburg, Ducksch mehr Tore schießen müsste als Terodde. Faktisch ist das genaue Gegenteil der Fall. Und eben mit dem, was Tim vorher gesagt hat, scheint es so zu sein, Tim, bitte korrigier mich, dass Terodde einfach viel, viel effizienter, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ist als Ducksch. Das ist ja erschreckend, was wir hier sehen.
Er überperformt. Die Differenz zwischen Ducksch und Terodde ist ja, das sind ja fast 0,4 Expected Goal.
Aber überperformt würde ja bedeuten, dass eigentlich irgendwann mal Terodde ja mal nicht mehr trifft. Aber du hattest ja vorher gesagt, in jeder Saison zweite Liga, die er gespielt hat,
richtig,
hat er nicht.
Also das überperformt. Nee, André, überperformt im Sinne von, er trifft mehr, als sein Team eigentlich Tore haben müsste. Okay. Deswegen ist Terodde so herausragend, ja, dass er mehr Tore macht, als der Hamburger SV eigentlich erwartungsgemäß machen sollte. Genau.
Das heißt, jetzt faktisch ist es ja dann so, wenn Terodde nicht, oder anders, Terodde ist besser als der HSV, wäre Terodde so schlecht in Anführungszeichen wie der HSV, bräuchte Hamburg sich über Platz 3 im Moment gar keine Gedanken mehr machen.
Genau. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das sozusagen erstmal so zu der Effizienz, wenn man die überhaupt bemessen kann. Also na klar, man kann alles irgendwo ein bisschen bemessen, aber das finde ich sehr aussagekräftig. Wenn man die Top 10 Torschützenliste nimmt und die mal miteinander gleichsetzt, kommen wir immer wieder auf den Rückschluss, dass Terodde ist der Schlüssel bis jetzt, ne? Bis jetzt der ganzen
Daten. Ja, wir haben es ja auch gesagt, ne? Wir haben es ja hier auch gesagt. Mit Terodde kauft man sich den Aufstieg. Und ich glaube, das, was du ja auch die letzten Jahre über analysiert hast, kann man sagen, die Mannschaft, die Simon Terodde in ihren Reihen hatte, die konnte eigentlich den Sekt schon kalt stellen.
Genau, richtig.
Aber das würde ja auch bedeuten, wenn wir mal Terodde und die zweite Liga rausnehmen, weil das ist ja nur wirklich ein Spieler, der sehr, sehr auffällig in der zweiten Liga super performt, in der ersten Liga nicht die Leistungen bringt, die man vielleicht erwarten könnte nach den Ergebnissen der zweiten Liga. Aber wir haben ja auch mal lange Zeit erste Liga gespielt als Hannover. Und es scheint dann ja so zu sein, dass was Tim gesagt hat, für den Aufstieg aus Liga 2 gilt, ja eigentlich auch gelten müsste für den Klassenerhalt in Liga 1. Hättest du also einen Stürmer, der so und so viele Tore macht, würdest du eher sicher in Liga 1 bleiben, anstatt abzusteigen. Und das heißt dann ja schon durchaus, dass man sich die Qualität einkaufen kann, um rechnerisch sozusagen in der Liga zu bleiben und nur wenn ganz fiese Ausschläge kommen, sozusagen abzusteigen. Und was haben wir denn dann, verdammte Axt, falsch gemacht, Tim? Wenn das so klar ist mit den Zahlen, warum haben wir dann nicht einen gekauft, der was kann?
Ich glaube, das ist dann so ein bisschen, hat dann auch finanzielle Gründe gehabt oder ich glaube nur finanzielle Gründe. Ja, gut, herzlichen, ja. Gut, also ich glaube, man hat so ein bisschen vergessen, mit der Zeit zu gehen mit den Jahren. Also man hat so ein bisschen Datenscouting. Also so Datenscouting, da muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Also das ist natürlich, das sagt viel, aber auch gleichzeitig sehr wenig aus. Aber es gibt Daten und Zahlen, und ich finde, da habe ich schon sehr drauf geachtet, die nach Möglichkeit sehr hohe Aussagekraft haben. Und was haben wir falsch gemacht? Das sind eigentlich eine ziemlich gute Überleitung. Dann kommt man quasi darauf, jetzt wissen wir, ein Top-Stürmer fehlt uns, zumindest einer in Top-Form fehlt uns. Und was gehört noch dazu? Natürlich auch ein gewisses Angriffsspiel. Und darauf möchte ich jetzt nochmal sehr detailliert drauf eingehen. Es gibt dann da wieder die Plätze 8 bis 10. Natürlich, Hannover 96 vergleiche ich nur mit den Mannschaften, ne, bin ja auch keine Thekentruppe, mit denen, die über mir stehen, mit Heidenheim, mit Düsseldorf, Karlsruhe, Fürth, Kiel, HSV und Bochum. Nach den Kriterien, die Großchancen, die pro Spiel entstehen, die entstehen, die Tore, die pro Spiel entstehen, die Torverwertungsquote, die pro Spiel entsteht, die Schüsse, die insgesamt pro Spiel abgegeben werden, davon diejenigen, die aufs Tor kommen und die neben das Tor kommen. So. Dann ist es so, dass man eigentlich sagen kann, ohne jetzt alle Werte genau runterzurattern, dass wir erstmal Durchschnittswerte ermitteln können, um manchmal aussagekräftig darzulegen, wer ist eigentlich über- und unterdurchschnittlich gut. Und der Durchschnitt der Großchancen pro Spiel liegt bei 2,3. Die Tore, die fallen, sind 1,7. 17% sind Torverwertungsquote. Insgesamt werden 10 Schüsse pro Spiel abgegeben im Durchschnitt. Und da verhält sich das so, dass es so 52-48%, was Schüsse neben und auf das Tor betrifft. So, André, ich nehme mich gleich mal mit ins Boot. In der ersten Zeile ist ja gleich eindeutig, dass die erste vier Mannschaft alle überdurchschnittlich.
Wunderbar, viele. Du hast das farblich so schön gemacht und du musst bitte wirklich, weil wir das jetzt hier erzählen, und das ist immer schwierig ohne Bild, du musst bitte diese Sachen irgendwie über den offiziellen Account von Vorwärts nach Weil den Zuhörerinnen, dann zu Zuschauerinnen werdenden Leuten mitgeben. Das sind ja hier Informationen, die können wir denen ja nicht geben. Denn hier sieht man ja, dass Hannover 96 in allen Bereichen unterdurchschnittlich performt und somit völlig zu Recht dasteht, wo sie stehen.
Genau. Nur gemessen an dem, was die Daten, die ich gerade genannt habe, hergeben. So, es gibt leichte Abweichungen bei Mannschaften wie Bochum, die zum Beispiel eine Torverwertung haben von nur 16%, die unterdurchschnittlich ist, die auch im Unterdurchschnitt oder die überdurchschnittlich viele Schüsse neben das Tor setzen, aber wiederum überdurchschnittlich viele Tore auf das Tor. Also das ist schon mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch in Teilen sehr, sehr aussagekräftig. Und ich glaube, da die Aussage ist eindeutig in Bezug auf Hannover 96, dass 96 erwirtschaftet sich unterdurchschnittlich Großchancen pro Spiel, erzielt unterdurchschnittlich viele Tore, hat eine unterdurchschnittliche Torverwertung, produziert unterdurchschnittlich viele Schüsse pro Spiel, schießt unterdurchschnittlich oft neben das Tor.
Nee, sie schießen.
Unterdurchschnittlich, ja. Unter dem Durchschnitt neben das Tor, das ist ein positiver Wert.
Ja.
In dem Fall. Und 96 ist im Verhältnis überdurchschnittlich oft auf das Tor geschossen. Genau. Nun ist es ja so, dass man das...
Ganz kurz, aber positiver Wert. Du sagst jetzt, wenn ich nicht so oft neben das Tor schieße, sondern öfter auf das Tor schieße, ist das ja gut, weil ich so viel Zielwasser getrunken habe, dass ich den Ball immerhin auf die Kiste gepölt habe.
Aber die Schüsse sind so schlecht, dass die Torbewertungsquote unterdurchschnittlich ist. Also wir schießen zwar verhältnismäßig wenig neben das Tor, mehr auf das Tor, aber die Schüsse sind nicht so gefährlich, dass daraus ein Tor entsteht.
Exakt. Genau. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen dazu.
Ich würde dich deprimieren, was du hier mit uns machst. Ich sag dir das ganz ehrlich.
Jetzt kommen wir so ein bisschen, ja, Fakten sind immer hart. Daten, Fakten sind hart, sind auch unmenschlich. Jetzt kommen wir so ein bisschen dazu, wie kommt das eigentlich dazu, dass wir Torchancen herausspielen? Und da gibt es diese guten Against and Open Play For und Open Play Against Statistiken und da kann man dann sehen, dass Hannover 96 doch sehr im Mittelmaß ist, was jetzt rein sortiert nach den Toren, die wir schießen aus dem Spiel heraus, dass 96 da im Mittelmaß ist. Das heißt, von diesen Top 8 Mannschaften, Platz 1 bis 8, ist 96 eher, hat da einen mittelmäßigen Wert, wobei die Abweichungen nach oben größer sind als nach unten. Man hat 20 Tore aus dem Spiel heraus erzielt und der nächsthöhere Platz, Düsseldorf, hat 23 Tore aus dem Spiel heraus platziert. Nur mal als Vergleich für die beste Mannschaft, die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt hat. Das ist der HSV, die sind auf dem zweiten Platz und sind mit 37 Toren aus dem laufenden Spiel heraus. Wenn ich das jetzt dann in Relation setze zu den Spielen, zu den Werten, die wir erzielen, wenn wir uns die Tore angucken, die wir erzielen, die der Gegner aus dem Spiel heraus erzielt, sind wir ebenfalls im Mittelmaß. Kiel ist da absoluter Spitzenwert, die bekommen aus dem Spiel heraus nur 10 Gegentore und der HSV liegt mit uns mit 18 Gegentore aus dem Spiel heraus auf einer ähnlichen Wellenlänge. Ist ja auch
nur wichtig. Aber da musst du aber, wenn du den HSV gerade schon erwähnt hast, bei den Gegentoren aus dem Spiel, müssen wir aber auch sagen, dass der HSV 37 Tore erzielt aus dem Spiel heraus. Ja? Das heißt, er kriegt zwar 18 Gegentore, so wie wir aus dem Spiel heraus, aber er erzielt halt auch 37 Tore und wir nur 20. Also der HSV, kann man das so als Rückschluss nehmen, ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Weil Tore aus dem Spiel heraus, ja.
Das und, kann man durchaus und, sagen. Bitte?
Sorry. Ja, und was ich aus diesen Zahlen nehme, also ohne dass ich jetzt darauf vorbereitet bin, ist, wie wichtig dann ja offensichtlich die Effektivität von Standardsituationen wird. Wenn du als Hannover 96 nur in Anführungszeichen 20 Tore aus dem Spiel heraus erzielst und gleichzeitig 18 bekommst, jetzt wollen wir uns mal nicht um zwei Türchen streiten, dann ist das mehr oder weniger ausgeglichen. Das heißt, dann macht ja der Unterschied für dich aus, wie viele Standardsituationen kannst du verwerten. Und wenn man jetzt eine richtig gute Mannschaft nach Ecke wäre, was wir nicht sind, oder vielleicht eine Mannschaft ist, die einen herausragenden Freistoßschützen hat, der vielleicht 4-5 Tore mehr macht als alle anderen, dann hätte man ja die Möglichkeit, über seinen Verhältnissen, Anführungszeichen, wenn man aufs Spiel guckt, zu sein. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich, also ich hätte nie gedacht, dass wir so schlecht sind. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir aus dem Spiel heraus deutlich mehr Tore erzielen, als wir bekommen, im Sinne von, dass wir mehr Kontrolle auf dem Spiel haben. Das ist faktisch überhaupt nicht so. Ich bin ein wenig
erschreckt.
Nicht so. Ja, das, ja.
Nun kann man da ja auch durchaus zwei weitere Werte oder zwei weitere Referenzen damit einbeziehen. Also erstmal Torschüsse und Aktionen sind da ja wichtig. Das heißt also, wie oft schieße ich wann und wie aufs Tor? Jetzt würde ich mal gerne damit beginnen. Wir kennen alle die Situation, dass Genki Haraguchi den Ball hat und wir sind knapp 25 Meter vorm Tor und alles im Stadion ruft Schieß. Aktuell nicht im Stadion, aber wir alle kennen's. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie viele Schüsse geben wir eigentlich ab außerhalb der Box, also außerhalb des 16ers, dann sind wir auch da im unteren Mittelmaß der Top 8 Mannschaften. Ich persönlich empfinde, das ist jetzt Auslegungssache, ich persönlich finde das nicht verkehrt, weil natürlich die Chance, ein Tor zu erzielen, aus der Distanz geringer ist, als als es beispielsweise ist, wenn du im Fünfer zum Abschluss kommst. So. Nun möchte ich aber zu dem auch kommen, gleich die Überleitung schaffen. Man vergleicht dann auch automatisch die Six-Yard-Box, also den Fünfer in dem Fall, und will auch da nochmal hervorheben, gleichzusetzen mit Effizienz. Also im Fünfer zum Schuss kommen ist effizienter, als wenn du außerhalb der Box bist. Und jetzt kommen wir zu dem absolut erschüttertsten Wert meiner Meinung nach der ganzen Angriffsspielanalyse. Das ist der elementare Klebstoff, der ein Angriffsspiel effektiv zusammenhält. Das ist die hohe Frequenz. Wie oft kommst du in den Fünfer? Wie oft kommst du in gefährliche Zonen in der Box? So, jetzt muss ich mich gerade selber ein bisschen beruhigen. Hannover 96 hat 6% ihrer gesamt abgegebenen Schüsse innerhalb des Fünfers. Doppelt so viele, 12%, hat der erstplatzierte VfL Bochum. Ich finde, das sagt sehr viel aus. Also mehr als 1000 Worte können eigentlich, können man daraus schlussfolgern.
Was man übrigens, und was man dann, du hattest das vorhin angesprochen, nochmal auf Gota zurückbeziehen kann, der ja von den Expected Goals eigentlich noch ein bisschen mehr machen könnte und da ein bisschen underperformt, was aber Hupe ist, weil er trotzdem seine Buden macht, weil er halt doppelt so viele, also nicht er, vielleicht kann sich ja verteilen, aber theoretisch, weil Bochum doppelt so viele Abschlüsse in dem 5-Meter-Bereich bekommt, als
hat
Hannover 96, dann darf er eben auch mal verballern.
Er hat aber nur nichts mit Hilgota zu tun, denn der spielt bei Fürth.
Ja? Entschuldigung, Fürth steht er ja auch. Also, genau, gehen wir nochmal. Nee, nix. Es ist ja erstaunlich, dass alle Mannschaften da oben, Heidenheim, Karlsruhe, Kiel, HSV und Bochum, Bochum hat 12%, dann alle 11%, dass die alle doppelt so viel haben wie wir.
Ja. Also nicht alle genau doppelt so viel, aber...
Ja, aber 11 oder 6, ich meine, gut, aber 11 ist ja auch wie 12. Also das ist ja fast doppelt. Also um 1% streiten wir uns jetzt nicht, das machen wir jetzt hier über den Daumen. Aber das ist das heißt also, man kann offensichtlich doch Qualität in den Fünfer bringen. Es geht offensichtlich schon.
Natürlich, das geht. Also ich meine, alleine schon von den Top 4 Mannschaften sind ja 3 unter den Erstplatzierten. Der Effektivität. Ja. Also das ist ja auch Aussage genug. Nun kann man ja auch sagen, ja okay, es gibt aber auch 60 ja auch eine torgefährliche Zone, aber die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, ist nicht genauso hoch wie im Fünfer. Auch das ist eine wichtige Aussage, die man treffen kann. Und da ist tatsächlich so, André, behalte mal ganz kurz die 15 Tore von Duxch, die er nicht gemacht hat, im Hinterkopf, weil jetzt kommen wir zu den Zahlen, die sich aus den Shot-Zones, also aus den Zonen der Schüsse ergeben, die sich auf den 16er beziehen. Hannover 96 gibt 58% aller ihrer Schüsse im 16-Meter-Raum ab und ist damit an dritter Stelle, was diesen Wert angeht, also am drittmeisten Schüsse im Vergleich zu den Top 8 Teams im 16er. Und wenn ich jetzt dann schaue, da kann man jetzt auch wieder sagen, ist das dann effektiv? Nein, es sagt ja nur, wie oft geben wir einen Schuss ab in diesem Bereich. Also wie oft machen wir das? Wir machen das in 6 von 10 Fällen, jetzt mal hochgerundet, kommen wir im 16er zum Torabschluss. Und ich konnte jetzt leider dazu nicht genau erklären, wie oft wir dann auch treffen. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass Bochum 51%, also deutlich weniger als Erstplatzierter im 16er zum Schuss kommt und damit unterdurchschnittlich liegt. Das heißt, alle Mannschaften, die überdurchschnittlich oft im 16er zum Abschluss kommen, von denen sind tatsächlich nur 2 unter den Top 4 Mannschaften mit Kiel und HSV.
Immer wenn du sagst, dass Bochum Erster ist, was ja stimmt, tut es mir ein bisschen weh, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man hinter Bochum landen könnte.
Ja, ich finde das auch eine Unverschämtheit, dass wahrscheinlich Robert Tesche erste Liga spielt. Jetzt könnte man ja versuchen, das so ein bisschen herzuleiten. Wie kommt denn das eigentlich, dass wir so oft dort oder dort zum Abschluss kommen? Was hat das überhaupt für eine Aussagekraft? Entscheidend ist ja, wir kennen ja alle das eigene, das zweite und das letzte Drittel, also das Angriffsdrittel. Und gemessen an den Ballbesitzzahlen, dazu möchte ich dann gleich auch nochmal ganz kurz kommen, ist ja jetzt entscheidend, da auch eine Effizienz herauszuziehen. Aber erstmal ganz losgelöst vom Ballbesitz muss man erstmal beachten, wie oft kommt denn eigentlich Hannover 96 ins letzte Drittel und wie effizient sind sie dann? Klar ist, Karlsruhe, Fürth und Düsseldorf sind die besten drei, sind die drei Mannschaften mit den meisten Spielanteilen im letzten Drittel. Das Tabellenplätze 6 und 5. Düsseldorf als Sechstplatzierte kommt also öfter ins letzte Drittel mit ihrem Ballbesitzanteil, als Hannover 96 tut. Auch als der VfL Bochum tut. Wenn das so ist, könnte man ja nun sagen, dass VfL Bochum wesentlich effizienter ist, als es beispielsweise Fortuna Düsseldorf ist. Das Gleiche...
Ja, muss man ja sogar sagen, weil die Wahrscheinlichkeit aus der eigenen Hälfte oder von dem Mittellinientor zu erzielen in dieser Saison noch nicht so häufig aufgetreten ist. Also das heißt, wir erzielen ja nur Tore im letzten Drittel des Gegners, also in unserem Angriffsdrittel. Und dann ist natürlich, je weniger ich bin, um je mehr Tore ich habe, meine Effektivität hoch. Ist doch ganz klar.
Genau.
Blöd, Bochum.
Nehmen wir dann also jetzt nochmal die kleine Rückschau aus den Werten, die wir haben. Die Mannschaften, die am häufigsten im Fünfer aufs Tor schießen, sind Bochum, HSV, Kiel, Karlsruhe und Heidenheim. Und die Top-Mannschaften, die am allermeisten ins letzte Drittel kommen, sind Karlsruhe, Fürth, Düsseldorf und Bochum und Hannover 96. Das heißt, Bochum kommen zu 29% ihrer Spielanteile immer ins letzte Drittel und schafft es tatsächlich, wenn man das miteinander gleichsetzt, dazu zu sorgen, dass sie von diesen 29%, 12%, das muss man natürlich in Relation sehen, immer es schafft, den Ball in den Fünfer zu legen, wo ein Stürmer steht und aufs Tor schießt. Immer. Das erstmal so viel.
In dem Fall wohl meistens ins Tor.
Genau, das kann man durchaus so sagen. Nun möchte ich nochmal so ein bisschen darauf aus, was den Passspiel-Fokus so ein bisschen auch ins Vordergrund rückt. Weil wir haben auch gerade gelernt, ne, zu effektiven Stürmern zählt auch immer noch ein gutes Passspiel. Und ist es eigentlich so, dass die Mannschaften mit dem besseren Passspiel eigentlich dann auch oben mitspielen? André, du als alter Schlussfolgerungsfuchs, da sind die Werte jetzt einmal verglichen worden von Ballbesitz, Passgenauigkeit pro Spiel, Genauigkeit des Passes in der eigenen Hälfte und Genauigkeit des Passes in der gegnerischen Hälfte. Lange Bälle und auch präzise Flanken sind hierbei herangezogen worden. Und der Durchschnitt des Ballbesitzes liegt bei 42,4%. Und ich möchte dich dazu ermutigen, einmal das kurz einmal zu analysieren, was wir hier sehen.
Also du hast ja im Prinzip alle Mannschaften, Platz 1 bis Platz 8 von Bochum bis Hannover runter, hast du einfach mal aufgeschrieben und hast dazu die von dir eben genannten Kategorien mit den faktischen Prozentwerten unterlegt. Und jetzt kann man sich über alles streiten, aber wenn man diese Grafik sieht und du wirst sie bei uns veröffentlichen, exklusiv und nur gegen Gebühr dürfen Sky und Co. das dann nutzen. Also wenn man sich diese Bilder anguckt, ich spoiler jetzt für euch, alle Mannschaften, die überdurchschnittlich in diesen Werten sind, und zwar durch die Bank überdurchschnittlich, im Ballbesitz, in der Passgenauigkeit, in der Genauigkeit in der eigenen Hälfte, in der Genauigkeit in der gegnerischen Hälfte und. Alle Mannschaften, die überdurchschnittlich sind, sind die Mannschaften auf Platz 1, 2, 3 und 4. Alle Mannschaften, die unter dem Durchschnitt sind, sind auf Platz 5, 6, 7, 8. Es ist so eindeutig, es ist so bezeichnend, da fehlen mir echt die Worte. Und alles, was man immer so als Laie sagt, als Fußballlaie, der da hinguckt und so weiter. Doch, es ist genauso. A, Geld schießt Tore, Klammer auf, Terodde. B, wer mehr Ballbesitz hat und genauer Pässe spielt, schießt offensichtlich auch mehr Tore und steht in der Tabelle oben. Diese ganzen Fußballfloskeln sind in der zweiten Liga offensichtlich faktisch nachweisbar. Und das heißt für mich natürlich auch, ein Trainer, eine sportliche Leitung kann darauf reagieren, kann sich punktuell verstärken oder zumindest versuchen, wir reden immer noch über Menschen und keine Maschinen und Roboter, das ist mir auch klar. Und Erfolg ist planbar. Offensichtlich ist Erfolg planbar.
Definitiv. Wissensmacht, wer jeder Moneyball geguckt hat, weiß genau, wovon ich spreche. Genau, ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen dann da auch die Herleitung zu ziehen zum Ballbesitz. Es wird immer behauptet, es wurde lange behauptet, in der zweiten Liga Ballbesitz, Fußball ist dann nicht das Credo, aber es ist genau andersherum. Ballbesitz, Fußball ist ein Schlüssel, ein elementarer Schlüssel, um Erfolg zu haben in der zweiten Liga mittlerweile. Es ist nicht mal nur kratzen, beißen, hauen, stechen. Es ist mittlerweile mehr als nur das.
Um das mal deutlicher Ballbesitz.
Deutlicher Ballbesitz. Also wir reden jetzt hier, wenn wir von zwischen 50% und 57% reden, dann ist das ein erheblicher Anteil an Besitz, den ich mit dem Ball teilen kann. Also es ist ja sowieso klar, wenn ich den Ball habe, können es die Gegner nicht haben. Insofern, genau. So, um jetzt mal so ein bisschen auch herauszustellen. Ja,
ganz kurz, Tim, allein rechnerisch, ich bin jetzt in Mathematik echt schlecht, aber die guten Mannschaften haben alle einen Wert von 55% aufsteigen. 55 bis ungefähr 58, ich habe jetzt ein bisschen aufgerundet. Ja. 55 bis 58, das heißt, wenn Hannover 96 die beste Mannschaft ist, sozusagen, die hinter den besten vier kommt, mit genau 50%, dann hat die nächstbeste Mannschaft 55%, das sind 5% mehr. Das sind im Vergleich zwischen denen sogar 10%, also wenn man die beiden Mannschaften direkt vergleicht. Aber diese 5% mehr, wenn man die mal umrechnet auf effektive Minuten von den 90 einer Spielzeit, also eines Spiels, ja, dann zeigt es ja, in wie vielen Minuten mehr du die Möglichkeit hast, ein Tor zu schießen, oder umgekehrt, in wie vielen Minuten weniger du überhaupt in Gefahr läufst, ein Tor zu kriegen. Das ist ja exorbitant.
Genau. Wenn ich jetzt dann nochmal darauf hinweisen kann, dass Hannover 96 von den schlechteren vier Mannschaften der Top 8 den besten Ballbesitzwert hat, also die meisten Ballbesitzzeiten hat, was sagt das aus? Das sagt doch eigentlich auch nur aus, dass die Teams Heidenheim, Düsseldorf und Karlsruhe ihren Ballbesitz effektiver nutzen. Also auch hier ein besonders schlechter Wert, meiner Meinung nach. Also ein hoher Wert unter den vier schlechtesten Mannschaften der Top 8 und dann auch noch 8 Platzierter sein und nicht 7. und nicht 6. und nicht 5. Also auch da ist definitiv Handlungsbedarf. Um das jetzt mal so ein bisschen auch in Relation zu setzen, weil es gibt ja dann die eigene Hälfte und es gibt dann auch so das Mittelfeld, da spielt sich ja generell sehr, sehr viel ab. Gemessen am Ballbesitz ist es so, dass Hannover 96 im Mittelfeld eher mittlere Werte aufweist, was die Ballzirkulation oder die Ballbesitzphasen im eigenen Drittel beläuft. Genau. So, ich muss mir auch ein bisschen sputen, merke ich gerade. Ich glaube, dass man diese ganzen Daten veröffentlichen könnte, aber das würde hier ein bisschen zu weit führen, um das vielleicht auch mal so in der Kürze zu sagen. Definitiv ist es so, dass Hannover 96 unterdurchschnittlich oft den Ball in seinem eigenen Drittel hat und es Teams gibt, die viel Ballbesitz haben und das überdurchschnittlich viel haben. Das heißt, sie verwalten, sie bauen ruhig auf, sie haben eine gewisse Qualität am Fuß, am Ball und das macht sich in den Zahlen auch bemerkbar. Jetzt kommen wir aber letzten Endes...
Absolutes Chapeau, Tim, aber weißt du, was ich am krassesten noch finde? Du hast natürlich jetzt viele Daten aufgearbeitet, viele, viele verschiedene Aspekte des Spiels aufgearbeitet. Mhm. Aber wenn wir jetzt, und das hast du nicht, das weiß ich, wenn du jetzt mal den Kaderwert dagegen rechnest und du guckst, was kriegen wir für den Euro, dann sind wir, was das angeht, trotz der Sparmaßnahmen von Kind, durchaus wenig effektiv. Das tut weh.
Genau.
Das tut echt weh.
Und das ist genau das, worauf ich jetzt hinauskomme. Das soll jetzt auch das Letzte sein an Zahlen und Daten und Auswertungen. Jetzt geordnet nach den Passquoten. Gibt es halt drei Kategorien: die generelle Passquote, die Passquote in der gegnerischen Hälfte und die Passquote in der eigenen Hälfte. Ich glaube, wir beginnen mal mit der allgemeinen Passquote. Da kann man eins gleich sagen: ist Franke unser qualitativ hochwertigster Spieler mit 82% Passquote insgesamt. Am schlechtesten ist, das ist auch nicht besonders überraschend, ist Hendrik Weidand, der jetzt auch nicht zu den technisch versiertesten Spielern zählt. Ich habe jetzt aber mal das mal so ganz allgemein gefasst, viel aussagekräftiger wird es dann erst gleich. Ich habe auch die Konkurrenz miteinander verglichen mit den einzelnen Spielern aus unseren eigenen Reihen. Wenn wir jetzt nun davon ausgehen, dass wir ja auch in unserer eigenen Hälfte den Ball ein bisschen laufen lassen müssen, da sind ja auch Spieler für prädestiniert, dann ist auch das einmal geordnet worden anhand der Qualität der Pässe bzw. der Passqualität. Und auch da ist Durchschnitt und Überdurchschnitt und effektiv und uneffektiv kategorisiert worden. Und da kann man sagen, dass die Spieler, die in dem ja, die eine über eine Passquote, über eine hohe Passquote der eigenen Hälfte verfügen sollten, weil sie ja alleine von ihrer Position her da sowieso spielen. Da kann man sagen, da erfüllen wir eigentlich alle Spieler wie Mittelfeldspieler, Außenverteidiger, Sechser, alle erfüllen da irgendwo auch so diese Erwartungen über den Durchschnitt hoch. Hohe Passquoten zu haben. Einen jungen Mann möchte ich ganz besonders hervorheben, das ist Florent Muslia, der mit 90% Passquote in der eigenen Hälfte auf sich aufmerksam macht und einzig und allein der Moroja, der hat eine 77%ige Passquote, das heißt, da sind auch, ist die Passqualität nicht so hoch, aber nun gut. Das heißt ja auch, Spieler wie Dux, Schindler, Soleimani, Tomasi, Weidand, Araguchi, die sind ja eher weniger in der eigenen Hälfte, darum sind die dafür nicht besonders relevant. Nun gucken wir aber auf das, was André am allermeisten schockiert, und zwar die Passquote in der gegnerischen Hälfte. Und da ist sehr eindeutig, dass am effektivsten Flo Muslia und Genki Haraguchi sind mit 73% Passquote in der gegnerischen Hälfte. Das ist ja auch irgendwo eine Aussagekraft. Wie viel Gefahr geht von diesen oder wie viel Sicherheit geht von diesen Spielern aus? Und erschreckend ist eigentlich dann, dass uns vorne die Qualität komplett flöten geht. Also komplett flöten geht, dass ein Baris Bastas bessere Passwerte hat als ein Kevin Schindler, als ein Marvin Ducksch, als Henrik Weidand und auch als Tomasi. Dass ein Hübers bessere Werte hat, also was die Passquote in der gegnerischen Hälfte angeht, als Innenverteidiger, als die Spieler, die vorne für Akzente setzen sollen, ist eindeutig. Es ist eindeutig, woran es liegt.
Weißt du, was mir da ganz gut gefällt? Dass Sebastian Ernst der beste Spieler wäre, würde er bei uns spielen, mit Bezug auf die Passquote in der gegnerischen Hälfte. Er hat mit 82% Passquote gegnerische Hälfte ganze 9% mehr als Genki Haraguchi.
Genau. Dazu wollte ich gleich kommen.
Überleg mal, was 9% bedeutet. Das sind von 100 Pässen kommt 10 mehr an.
Ja.
Das ist der Wahnsinn.
Nun ist es ja so, dass sich von allen Top 8 Mannschaften die jeweils besten und relevanteren Spielern im Vergleich ziehen wollte. Das ist bei Holstein Kiel der Südkoreaner Lee. Sebastian Ernst bei Fürth, Seguin auch bei Fürth, Karaman bei Düsseldorf, Wanicek beim KSC, Kittel beim HSV, Robert Suhl bei VfL Bochum und Janni Sessa beim 1. FC Heidenheim. Und tatsächlich ist es so, dass Spieler wie Seguin, die Kenan Kucak haben wollte, dieses Jahr das auch bestätigen und dann auch zu unseren besseren Spielern, was die Passquote in der gegnerischen Hälfte betreffen würde, zählt. Sebi Ernst hat schon unterschrieben, hat 82% Passquote, wäre auch im Vergleich der Konkurrenten der beste Spieler insgesamt, was die Passqualität angeht und sowieso um einiges besser als unser bester Ligaspieler. Aber auch in der eigenen Hälfte weisen all diese Spieler, die ja auch nach ihren Positionen und Rollen geordnet werden müssen, auf eine gewisse Art und Weise ist da eine Aussagekraft zu verstehen. Paul Seguin ist für mich deshalb auch einer der besten Spieler der Liga, weil er auch in der eigenen Hälfte mit 88% Passquote dafür sorgt, dass das Spiel generell stabiler ist. Und Sebi Ernst ebenfalls bei Fürth mit 89% Passquote, also mit solchen Spielern kannst du natürlich auch oben mitspielen und relativ dir dann auch Leute wie Rigotta leisten, die dann auch mal einen daneben setzen. Das heißt, was sagt das letzten Endes aus? Hannover 96 hat ein Problem, ein erhebliches Problem in der Qualität des Passspiels, in der Effektivität des Passspiels und auch in der Effektivität und Qualität der herausgespielten Torchancen und der Möglichkeiten, die damit einhergehen, ein Tor zu schießen.
Aber das Fazit, was du gerade gemacht hast, ist okay, in allen Ehren. Aber unter dem Strich, alles, was du vorgestellt hast, bedeutet ja, wir sind nicht wegen Schiedsrichtern, nicht wegen Pech, nicht wegen schlechten Wetters oder fehlenden Zuschauern dort, wo wir aktuell stehen, sondern wir sind dort, weil wir in allen Bereichen nicht besser sind als die ersten 8 Mannschaften. Und dementsprechend steht Hannover 96 in dieser Saison zu Recht dort, wo sie stehen. Ein bisschen Fluktuation nach oben und unten, von mir aus gibt es das noch, mit ein bisschen Glück und Pech. Aber wir haben zu Recht nichts mit dem Aufstieg zu tun.
Vollkommen richtig.
Und du hast auch die Schwachstellen in unserer Mannschaft ausfindig gemacht. Uns fehlt dieser Top-Stürmer, der uns Tore, ja, ich würde sagen, garantiert, der aus wenigen Chancen viele Tore macht. Und uns fehlt das Mittelfeld. Das Mittelfeld, das passsichere Mittelfeld, das unsere Stürmer, die wir nicht haben, in Szene setzen kann. Das heißt, wir haben da einen ganz klaren Auftrag, auch hier an Gary Zuber und Kenan Kocak, bringt uns Stürmer und bringt uns Mittelfeldspieler, die genau diese Qualität mitbringen. Wobei du fairerweise gesagt hast, Kenan Kocak war ja an Spielern, die jetzt in deiner Liste sehr weit oben auftauchen, auch durchaus zumindest interessiert und auch dran. Ja,
und hat Bastasch geholt.
Okay, ja.
Insgesamt. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, beziehungsweise auch ein bisschen Bewusstsein schaffen für das Spiel mit dem Ball. Und ich denke, da kommen noch einige Daten noch hinzu in den nächsten Tagen und Wochen und ich stelle euch die selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die auf eurem Account exklusiv gegen einen Aufpreis von 152,30 Euro erwerben. Nein, natürlich. Also insofern,
es gibt... Wo wir gerade deinen Desktop sehen,
André.
Keine Bibelwitze mehr?
Nein, keine Witze mehr. Sie, also wirklich...
Oh, nee. André.
Nee, ganz ruhig.
Ich weiß genau, worauf du hinaus
willst. Ja, ganz ruhig. Ganz großartige Zahlen und es zeigt wirklich auch die Schwachstellen unseres Kaders, auch die Schwachstellen, die wir immer wieder sehen können in den Spielen, die wir verfolgen. Und was es auch gezeigt hat, Tim, und das finde ich besonders toll, wir können uns auf Sebastian Ernst tatsächlich freuen von den nackten Zahlen, müssen aber auch da wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen schwarz malen, aber schon auch sagen, er spielt halt auch in der Mannschaft, die grundsätzlich gut performt. Und das sind wir, was die Zahlen jetzt gezeigt haben, nicht. Also Sebastian Ernst wird unser Mittelfeld gut tun.
Und jetzt reproduziere das mal, was du gerade sagst, auf Flo Muslier. Denn insbesondere was Passspiel angeht, da sicherlich ein interessanter Faktor ist. Bring den in die Form, in der Sebastian Ernst ist.
Genau, und lass sie beide zusammen spielen.
Du
wirst Genki Haraguchi nicht benötigen und du wirst auch im Mittelfeld in der zweiten Liga kein besseres Duo finden als die beiden. Wenn sie in der Form, was Ernst angeht, bleiben oder was Muslia angeht, kommen. Dann
geht der Ball. Stellt euch das vor. Letztes Spiel, das Wetter, die Fans, diese beiden auf dem Platz, sie tanzen sich durch das Mittelfeld, der Torschrei auf den Lippen, der Ball wird nach außen gespielt und Kevin Schindler flankt den Ball ins Tor aus.
Macht er nicht, weil er dann wieder beim 1. FC Köln spielt. Also, lieber Tim, herzlichen Dank für diese wundervollen Zahlen, dass du uns auch klar gemacht hast, woran scheitert es in dieser Saison bei uns, bei Hannover 96. Und es hat, genau die Schwachstellen aufgezeigt, die wir Woche für Woche sehen, über die wir uns Woche für Woche ärgern. Also, Kenan Kocak, Gary Zuber, Pflicht, diesen Podcast zu hören, Pflicht, auch die Dateien zu sehen von Tim und dann besser einzukaufen, auch gerne für wenig.
Ich brauche noch einen Job nächstes Jahr im Sommer.
Ja, so, das war die offizielle Bewerbung. So, und wir
aber kommen... Aber Job, ich habe auch noch einen, du willst sie abwürgen, ich merke das genau. Ja. Ich möchte nochmal Frau Merkel ins Boot holen. Nee. Liebe Angela Merkel, bitte... Nicht. zahle die Corona-Hilfen an die Profisportler. Hannover 96 braucht das Geld und die Fußballer sollen auch nicht bevorteilt werden. Aber bitte, bitte mach die Millionen klar. Hannover 96 muss überleben.
Ja,
oder die Krise geht, die wollen doch nur Fußball spielen.
Ich habe sonst nichts anderes mehr.
Genau, zahl lieber das Geld an die ganzen Selbstständigen, die das Geld dringend brauchen, die nicht wissen, wovon sich Brot kaufen sollen. Aber klar, André, wir zahlen es an die Fußballprofis. So, liebe HörerInnen, wir kommen zum Ende dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt, bis jetzt auch dabei geblieben seid. Ihr könnt euch freuen, auch auf bebilderte Grafiken von Tim, die er zur Verfügung stellen wird auf seinem Account oder auf einem Account seiner Wahl. Und wir freuen uns auch darauf, wenn ihr wieder zuhört, wenn wir wieder zurückkommen mit Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Übrigens, liebe Grüße auch an 96 Freunde, die sind ja auch wieder zurück aus ihrer Quarantäne. So, liebe HörerInnen, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt uns gewogen, bleibt 96-Fans, 96 Allee, bis bald, ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.